meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Präsentiert von Boxsport TV.
Hallo und herzlich willkommen bei, Sie haben es eben gehört, meinsportradio.de. Das Schöne, wir sind endlich live drauf. Live, das sind Dennis Littner. Ab morgen Uli Bitten und ich, Matthias Preuß. Das weniger Schöne, wir drei sind mit einer Ausnahme die einzigen deutschen Starter, die noch übrig geblieben sind. So ein klein bisschen mehr hatten wir uns schon erhofft, aber okay, es ist nun mal so, wie es ist. Dennis, du bist Boxmanager der vieler deutscher Nachwuchshoffnungen, Nachwuchsboxer, die jetzt ins Profigeschäft übergetreten sind. Einige von denen hätten wir ja auch gut brauchen können, oder?
Ja, hallo Matthias. Sicherlich, ne, wir begleiten heute die Boxweltmeisterschaft in Deutschland, im eigenen Land, die zurzeit im Umbruch ist. Einige Talente haben die letzten anderthalb Jahre die Seiten gewechselt und sind ins Profilager gewechselt. Und sicherlich hätten die ein oder anderen etablierten Amateure der letzten Jahre höchstwahrscheinlich auch eine Medaille geholt dieses Jahr. Das ist natürlich die Chance für die Jugend, für den Nachwuchs, um sich auch mal international zu beweisen. Und ich denke schon, der eine oder andere hat die Chance genutzt, für sich die Erfahrung zu machen. Und muss man mal schauen, was die nächsten Höhepunkte so bringen.
Also nochmal für unsere Zuhörer, ab 18 Uhr gehen hier die Halbfinalkämpfe los. Das heißt, jeder, der heute Abend hier in den Ring steigt, hat schon mal eine Medaille sicher. Und wir fangen dann an mit dem Halbfliegengewicht. Welche Kämpfer hast du denn unter Vertrag bei dir?
Ja, wir haben unter anderem die ehemaligen deutschen Olympiateilnehmer mit Stefan Hertel, Enrico Kölling, auch mit dem sehr guten Amateur, Chemiepokalsieger Emir Amatovic, auch Felix Lamm und der ein oder andere Nachwuchsjunge, der die nächsten Jahre noch interessant werden sollte, um hoffentlich auch mal Profiboxer zu werden, was ja immer das Ziel der guten Amateure ist. Die wollen bei den Höhepunkten, ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Olympia, ihre Medaille holen und möchten dann ja sich auch im Profigeschäft bei den Berufsboxern auch mal beweisen.
Es sind natürlich alle Jungen zu dir gegangen, Leon Bund beispielsweise, wäre sicher auch einer gewesen, der um Medaille mitgeboxt hätte, der sehr Michel, der zu Petkovic ist, der Bund zu Sauerland und noch ein paar andere, Radovan beispielsweise, wäre mit Sicherheit auch einer gewesen, der hier vielleicht eine Medaille oder noch mehr, vielleicht sogar Gold geholt hätte, aber okay. Aber der Emir Arnautovic, den hätten wir auch gut gebrauchen können im Schwergewicht.
Ja, sieht so aus, ne? Also der DBV bzw. der Hessische Landesverband hat ja noch ein paar Klimmzüge gemacht, ein paar Wochen, Monate vor der Weltmeisterschaft und wollte ja unbedingt noch ein Usbeke war es, zum Deutschen machen, um für Deutschland oder für den DBV noch gute Medaillenchancen zu erringen. Das hat nicht geklappt, deshalb ist die Gewichtsklasse leider nicht so gut besetzt gewesen dieses Jahr, ne? Und mit Emir Amatovic hätte man jemanden gehabt, der nicht nur Chemiepokalsieger war, der hat auch bei anderen Höhepunkten wie Europa- und Weltmeisterschaften seine Medaillen schon geholt. Und es ist ja auch immer wichtig im Laufe der Jahre, dass die Jungs auch international ihr Gesicht zeigen, dass die international bekannt sind, um international auch, sagen wir mal, Kämpfe siegreich gestalten zu können.
Der Enrico Kölling, der war ja Olympia-Fünfter 2012 in London. Und der hat eine Bombenkarriere hingelegt bei den Profis. Einen Kampf hat er verloren, aber ansonsten ist er einer, der jetzt, glaube ich, an der Weltspitze angreift und eine riesige Aufgabe gerade vor sich hat, oder?
Ja, also Enrico wurde von Sauerland Event unter Vertrag genommen nach Olympia, quasi noch direkt auf der Fähre auf dem Heimweg, was damals ja üblich war zu der Zeit noch. Und da wurde auch sehr viel Zeit und Herzblut investiert, den Jungen aufzubauen. Das ist nun mal einer der drei, vier talentiertesten Deutschen, ne, gerade auch im Halbschwergewicht in Deutschland, eine sehr interessante Gewichtsklasse. Und Enrico ist international mittlerweile dran. Ne, er hat seinen WM-Ausscheidungskampf jetzt am 31. Oktober in Las Vegas. Ne, die Verträge sind soweit unterzeichnet. Die Vorbereitung ist mittendrin und schon am Laufen. Und da muss man schauen. Er ist mittlerweile bei allen Weltverbänden unter den besten 5 gerankt, bei der IBF an Nummer 2 gesetzt. Und ist halt eine interessante Aufgabe in den USA, in Las Vegas, sich einen Namen zu machen. Zwar nicht gegen einen sehr schwachen Gegner, sondern gegen einen sehr starken Russen, der in Kanada lebt. Aber auch solche Kämpfe müssen halt gemacht werden, sonst gehört man nicht zur Weltspitze.
Ja gut, er hat in seinen beiden letzten Kämpfen gegen Südafrikaner, ganz starken Mann, Bomben-Eindruck hinterlassen und also ihm ist einiges zuzutrauen. Ob er den Kampf da in Las Vegas gewinnt, ist die andere Frage. Aber wie gesagt, er hat das Zeug und vor allen Dingen, was mir gefällt, er hat auch den Mut, auch im Ausland anzutreten. Haben ja nicht so viele.
Ja, Enrico ist auf jeden Fall der Mann fürs Ausland, ne, oder der Mann für alle Fälle, wie man so schön sagt. Der lehnt kein Angebot ab, was wir ihm machen und was an uns herangetragen wird. Da wird nicht gefragt, welches Geld gibt's, wo muss ich hin. Na, da wird jede Herausforderung wird angenommen und im Februar sind wir nach Südafrika gegangen und siehe da, im Ausland, ein Kampf, der eigentlich nicht zu gewinnen war, hat er sehr deutlich und gewonnen.
Ja. Und da hat er auch beeindruckt, wie er das Ganze hingebogen hat. Okay, die haben wir alle nicht mehr. Dafür haben wir jetzt mit einer jungen Staffel hier die Kämpfe absolviert, die teilweise, du hast vorhin schon mal gesagt, gar keine schlechten Leistungen gezeigt haben. Aber dafür gab es im Umfeld hier schon richtig schöne Randale. Der AIBA-Weltpräsident Wu aus Taiwan soll wegen finanzieller Schummeleien suspendiert werden in der ersten Reihe seiner Kritiker. Der deutsche Boxchef Kias IOC-Präsident Thomas Bach hat sein Kommen erst zugesagt, dann wieder abgesagt. Ein Sprecher hat gemeint, ein Verband, der sich in den eigenen Reihen bekriegt, ist nun mal keine Audienz wert für sein Chef, okay, das kann man so sehen, aber ich dachte immer, die Boxer und die Sportler stehen eigentlich im Vordergrund und nicht die Funktionäre.
Ja, das stimmt schon, ne? Also man soll die Sportpolitik nicht auf dem Rücken der Sportler austragen. Und ich habe ja auch einen Mandanten von uns mit Stefan Hertel, der war jahrelang Athletensprecher und hat sich dann auch mit den Sachen hinter den Kulissen auseinandersetzen müssen. Ne? Im Zweifel wollte er es ja so und hat sich damit auch gerne auseinandergesetzt, um die Jungs in den anderen Gewichtsklassen der deutschen Nationalmannschaft auch nicht nur zu positionieren, sondern auch zu schützen und auch international zu vertreten. Und da ist es natürlich schade für die Sportler, wenn solche Leute sich ansagen, nicht kommen und dann über Sprecher Ausreden gelten lassen müssen.
Also er hat zumindest mal in einem Brief im Vorfeld noch an den olympischen Geist appelliert, der gute Herr Bach, und olympischer Geist wäre in meinen Augen gewesen, wenn er hier bei der WM im eigenen Land einfach mal aufgetreten wäre und sich nicht mit den Funktionären, aber mit den Sportlern vielleicht mal unterhalten hätte. Okay. Trotz allem haben wir, glaube ich, bislang Kämpfe auf sehr hohem Niveau gesehen hier in der Hamburger Sporthalle. Leider hatte aber die deutschen Meisterschaftskämpfe von Otto Flint 1919 auch hier in Hamburg wahrscheinlich mehr Zuschauer gehabt, als was hier bislang erschienen ist. Aber wenn ich jetzt hier mal so in die Reihen gucke, geht ja gleich los hier mit den Halbfinalkämpfen. Also wenn jetzt 100 Zuschauer sind, dann sind es viel.
Ja, eigentlich schade. Die Sportler haben auf jeden Fall mehr verdient. Gerade auch, wenn es Amateursportler sind, das ist nun mal der Nachwuchs, die Aufmerksamkeit haben möchten und auch benötigen. Es bringt ja in dem Fall auch nichts, hier die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Die Jungs wollen später Profiboxer werden und müssen dann oder wollen dann vor 15.000, 20.000 Zuschauern kämpfen. Und da ist ja die nervliche Belastung nochmal eine ganz andere. Von daher ist es schade, dass die WM nicht ganz so gut besucht ist. Wäre schon schön gewesen für die Sportler, dass die Ränge zumindest voll sind.
Ja, aber das geht ja jetzt bei so einer WM auch nicht nur vordergründig auch mal um die Boxer selbst, die hier antreten, aber es geht auch darum, dass man vielleicht gute, junge Leute motiviert, wieder in die Gyms zu gehen und hier ihren Idolen nachzueifern. Und ich habe den Eindruck gehabt, ehrlich gesagt, in Deutschland weiß man gar nicht, dass diese Weltmeisterschaft überhaupt stattfindet.
Ja, das ist so. Ne? Es gäbe so viele Möglichkeiten, gerade auch in Sachen des DBV, um ein bisschen Werbung zu machen, mit Presse oder mit Sportlern in Schulen zu gehen, in Nachwuchs ein bisschen zu mobilisieren, auch mal in die Halle zu kommen, um dann auch die neuen deutschen Talente für die nächsten 10, 20 Jahre den Sport etwas näher zu bringen. Aber sei es drum, ne? Wir haben die Chance gehabt dieses Jahr. Leider nicht optimal genutzt. Von daher muss man immer noch das Beste daraus machen. Aber es heißt ja auch nicht, dass der Nachwuchs in Deutschland nicht da ist. es gibt immer noch genügend Talente, aber es wäre, ist halt schade, dass der Sport etwas in den Schatten getreten ist.
So ist es. Jetzt werden hier ein paar Zuschauer auch begrüßt, sollen ihre Plätze einnehmen. Ja, also heute die erste Auflage der Halbfinalkämpfe. Es wird gekämpft, 3 Runden à 3 Minuten. Kopfschutz wird nicht mehr getragen, sondern seit einigen Jahren nicht mehr. Hemdchen schon. Gewertet wird nach dem 10-Point-Mass-System der Profis. Das heißt, der Gewinner einer Runde bekommt 10 Punkte, der Verlierer 9. Und dann gibt es 8-7, wenn einer zu Boden geht oder eine Verwarnung bekommt. Und ja, das sind so die Regeln. Übrig geblieben von 10 deutschen Recken, die, muss man schon sagen, voller Imbrunst in das Turnier gestartet sind, haben sich auch hart vorbereitet, waren in Alpen im Trainingslager und so weiter und so fort. Ist lediglich Abbas Barau, der morgen natürlich ausgerechnet auf den kubanischen Superstar Roniel Iglesias treffen wird, aber wie gesagt, dem Barau ist eigentlich alles zuzutrauen, der ist in einer Wahnsinnsform, er ist beweglich, hat schnelle Hände, er kann schlagen und er ist auch in der Lage, so einen Weltklasse-Mann der Parodie zu bieten. Ne?
Ja, wir hatten ja im Vorfeld der WM uns mal kurz abgestimmt, Matthias, und waren uns eigentlich einig, dass Abbas auf jeden Fall einer von 2, 3 Kandidaten ist, der eine Medaille holen wird, ne? Vielleicht sogar Weltmeister wird heute oder am Samstag im eigenen Land. Und ich denke auch, ne, wenn Abbas mit ruhigen Nerven die Vorbereitung hat gestimmt. Ja, er hat sich ja nicht nur am Olympiastützpunkt, wie du schon gesagt hast, im Höhentraining und auch in Hennef, ja, wo die internationale Spitze sich zum Sparring getroffen hat, vorbereitet. Und ich denke, er geht auf jeden Fall gut vorbereitet in das Turnier, war bis jetzt verletzungsfrei oder ist bis jetzt verletzungsfrei geblieben und wird es hoffentlich die nächsten 2 Tage auch noch bleiben. Und ich lege mich mal ein bisschen fest. Ich denke, aber das werden wir am Samstag auch sehen. Ja, das hat Deutschland auf jeden Fall verdient. Und ich glaube, mit der Entwicklung, die er die letzten 1,5 Jahre gemacht hat, nachdem den Olympiastützpunkt Berlin ja auch ein paar sehr gute Spitzenamateure Richtung Profis verlassen haben, braucht man halt auch in der Hauptstadt guten Nachwuchs. Und aber es ist auf jeden Fall einer davon. Der zweite war für mich noch Omar El Haag, dem ich dieses Jahr auch eine Medaille zugetraut habe hier. Oder der wäre zumindest mein Geheimfavorit, hat leider nicht ganz geklappt. Aber so muss Abbas halt in die Bresche springen. Und die Medaille für Deutschland dann vielleicht noch vergolden am Samstag.
Na ja gut, der Omar El Haag, der hat eigentlich ja ein gutes Bild abgegeben. Ersten Kampf gegen José Quiles Brotons aus Spanien gewonnen. Dann gegen Ryomei Tanaka aus Japan. Das war auch ein starker Kämpfer, 3-2 da gewonnen. Ja, und dann kam mal dieser Kairat Yeraljev aus Kasachstan. Und die Kasachen, die haben natürlich eine bärenstarke Truppe. 6 Kämpfer sind noch dabei, genau wie die Usbeken haben auch 6 und die Kubaner noch ein mehr. Da sind noch 7 am Start in diesen Halbfinals hier. Und jetzt werden hier die Boxer vorgestellt, die gleich hier in den Ring kommen werden. Im Halbfliegengewicht war Omar Salah Ibrahim, der deutsche Starter. Der ist kurzfristig eingesprungen für Christos Scherakis, der die Ausbildung, das Abitur vorgezogen hat. Er sagt, das ist eine wichtige erstmal der Beruf und dann der Sport. Hat dann seinen ersten Kampf gegen Shafi Bakari Hassan aus Kenia gewonnen und hat dann gegen den Mann, den wir hier gleich sehen werden, Ioannis Argi Lagos aus Kuba, verloren. Ein absoluter Weltklasse-Mann. Da hat ohnehin keiner mit gerechnet, dass er diesen Weltstar besiegen konnte. Also gute Leistung, trotz allem von Omar Salah Ibrahim. Jetzt werden hier die Punktrichter vorgestellt. Der Ringrichter kommt aus Polen. And now, ladies and gentlemen, we present for the red corner, representing Cuba, Ioannis Argi Lagos. Kommt der Erste hier in die Halle. Und das ist eben Ioannis Argi Lagos aus Kuba. Das ist ja mal ganz interessant, wenn man auch mal bei den Profis so nachschaut. Ich habe mir mal rausgeschrieben, wer den einzelnen Gewichtsklassen da Weltmeister ist. Da wird das Halbfliegengewicht von Japanern beherrscht. WBA Champion ist Ryoichi Taguchi, WBC Kenshiro und WBO Kosai Tanaka, alle aus Japan. IBF dann noch Milon Malindo aus den Philippinen. Aber jetzt kein Japaner überhaupt in die Halbfinals geschafft. Auch eine kleine Überraschung. Und dieser Ioannis Argilagos trifft auf Zamort Yersan aus Kasachstan.
Ja, und Kasachstan die letzten Jahre ja auch eine Institution in dem im AIBA Pro Amateurboxen. Von daher, die haben wir auch in Astana vor, ich glaube, 3-4 Jahren eine großes Nachwuchszentrum gebaut und haben oder werden da die nächsten Jahre auch den Nachwuchs fördern. Und ich denke, von der Nation, ne, hier auch im Halbfinale ein Kasache in der Gewichtsklasse, wird sicherlich die nächsten Jahre weiterhin stark mit zu rechnen sein. Die Kubaner sowieso und auch der eine Kolumbianer oder der Olympiasieger aus Usbekistan, der danach dann zu sehen ist, auf jeden Fall interessante Ansetzungen, guter Kampfbaum, sodass das Finale nicht vorweggenommen wird mit dem Kubaner und dem Usbeken nachher. Also gutes Boxen hier in Hamburg.
Runde 1, Round 1.
Argilagos hat sich mal ein bisschen locker gemacht und geht es hier direkt mal in den Angriff über. Schnell seine linke Führungshand. Überhaupt erstaunlich und immer wieder gut zu sehen bei den Kubanern, wie sie ausgebildet sind, vor allen Dingen auch die Beinarbeit.
Ja, und hier sehen wir auch an Rechts- und Linksausleger. Beide Beine stehen sich gegenüber, die Führhände auch. Und für den Rechtsausleger immer ein bisschen einfacher als der Linksausleger, der sich dann immer auf den falsch stehenden Gegner besonders vorbereiten muss ein bisschen. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus, ja.
Ja, aber der Yersan, der Kasache, der steckt da nicht zurück. Jetzt geht es selber zum Angriff über, versucht das Geschehen hier von der Ringmitte aus mal zu beherrschen. Jetzt hier eine ganz gute linke, seine Schlaghand zum Kopf durchgekommen.
Auch mit guter Beinarbeit.
Aber immer wieder super zu sehen, die Reflexe, das Auge der Kubaner, das ist schon alles allererste Sahne. Auch jetzt hier ganz schnell die Rechte durchgesteckt von Argilagos. 20 Jahre ist er erst alt. Das sagt mal die kubanische Staffel, da sind natürlich auch einige Routiniers dabei, die ist deshalb so stark, weil der nicht abhaut, hat eben keine Chance, zu den Profis zu gehen, aber sie bringen auch immer wieder gute, neue, junge Leute, die einfach viel weiter sind als viele Europäer in dem Alter.
Ja, das ist so, ne? Das hat die Geschichte auch schon gezeigt. Aber die Kubaner bleiben halt auch dran mit ihren Leistungszentren, mit der Jugend.
Ja, der Argilagos beispielsweise hat mit 10 Jahren angefangen. Ist natürlich auch, wenn man mal auf Kuba war, eine der wenigen Möglichkeiten, da aus der Armut rauszukommen. Das darf man auch nicht vergessen und entsprechend hart wird da auch trainiert, schon bei den Schülern, bei den Jugendlichen. Die wissen, wenn ich kubanischer Meister werde, habe ich die Chance, da auch Geld damit zu verdienen. Auch bei den Amateuren oder olympischen Boxern, wie es ja jetzt so schön heißt. Mit 16 Jahren war dieser Argilagos schon Juniorenweltmeister. 2015 dann Gold bei den American Confederation Boxing Championships, Silber bei den Panamerikanischen Meisterschaften und als bisheriger Höhepunkt Gold bei der Weltmeisterschaft in Doha gegen Vasily Jegorov aus Russland. Mit 18 Jahren hat er den Kugelland und ist Weltmeister geworden. Und jetzt gute erste Runde von beiden hier. Ich würde sagen, knapp an Ioannis Magilagos.
Ja, ich denke, sollte der Kubaner knapp gewonnen haben.
He is the finalist of the World Series of Boxing 2015. 2016, Cuban national champion again. He is finalist of the WSB again in 2017. And he is the bronze medalist of the Olympic Games.
Lushing, the US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Zweite Runde hier im ersten Kampf in den Halbfinals im Halbfliegengewicht zwischen Ioannis Argilagos aus Kuba und Tsomart Yersan aus Kasachstan. Die erste Runde waren uns einig knapp für den Kubaner, aber die Sache hier ist noch nicht gelaufen. Jetzt wird er ein bisschen aggressiver, der Tsomart Yersan marschiert nach vorne, versucht es immer wieder hier mit seiner rechten Führungshand zum Ziel zu kommen.
Ja, der Kubaner macht es aber auch sehr routiniert. Mit rausgestreckter Führhand dürfen die Jungs ja nicht boxen. Ne? Er ist aber da relativ schnell, um die Distanz auch nicht nur zu finden, sondern auch zu halten. Und mit seiner Beinarbeit, die auch sehr gut ist, ist er immer in der Lage, sich aus der Situation zu befreien und die Distanz wieder herzustellen.
Da ja, hat er aber trotzdem guter Rechte jetzt gerade mal gewesen von Yersan, der weiß natürlich, er hat nur eine Chance, wenn er hier, wie sagt man so schön, das Heft in die Hand nimmt, wenn er selber versucht, den Kampf zu bestimmen, wenn er sich auf die Taktik von Arigolas da einlässt, dann hat er keine Chance. Noch mehr gut jetzt auch mit der Führungshand und nachgezogen mit seiner linken Schlaghand. Der sieht jetzt ganz gut aus hier in der zweiten Runde, finde ich.
Ja, auf jeden Fall macht er den Druck. Ne? Der Kubaner geweicht geschickt aus. Mal schauen, die dritte Runde, denke ich mal, wird auf jeden Fall die Entscheidung dann bringen. Bis jetzt ist es recht ausgeglichen. Der Kubaner ist aktiver. Der Kasache ein bisschen effektiver. Mal schauen, wie die Punktrichter das dann im Endeffekt bewerten.
Ist ja immer die alte Diskussion, ne? Wird bewertet, ob einer hier mehr Wirbel im Ring macht oder wird bewertet, wer die besseren Treffer setzt. Ich bin immer dafür, Boxen lebt eben von den Treffern. Aber es gibt viele, die sagen, hier wird ja auch noch der Auftritt im Ring bewertet, beim olympischen Boxen. Wer hier überlegener scheint, ich finde einfach, wer die meisten Treffer setzt, soll deswegen auch gewinnen.
Ja, und seitdem er vor einigen Jahren umgestellt wurde von Punktmaschine auf dieses 10-Point-Mass-System, wie bei den Profis auch. Aus meiner Sicht ist es für drei Runden halt nicht ausgelegt, dieses System. Ja, da kann man sich in zwei Runden kann man sich mehr erarbeiten auf der Punktmaschine als mit zwei Runden, wo man vielleicht bloß 4 Minuten aktiv war, Treffer gesetzt hat und die Runden dann doch nicht gewonnen hat, weil der andere, der Gegner dann hinten raus die letzte Minute vielleicht aktiver war. Und so finde ich, ist es international die letzten 2-3 Jahre ein bisschen verfälscht. Aber es ist ja Geschmackssache.
Aber alles in allem waren hier die Punktrichterentscheidungen in Ordnung bei dieser Weltmeisterschaft bislang. Da hat man ja schon bei Olympischen Spielen ganz andere Sachen erlebt.
Ja, in Rio ist es ja ein bisschen zum Eklat gekommen mit den Punktrichtern, Ringrichtern, wie die Kämpfe lenken oder auch nicht. Ja, aus Sportlersicht und auch aus meiner Sicht als ehemaliger Sportler ist es dann schade, wenn die Sportpolitik da die Oberhand hat. Man sollte die Jungs halt boxen lassen und der Bessere soll auch gewinnen. Egal, ob er aus Kuba kommt oder aus Kasachstan.
Ehemaliger Sportler, kann ich ja mal einhaken. Du hast selber 2 Jahre Ende der 90er und 2000 in der Bundesliga gekämpft.
Genau, für Leverkusen, ja. Ja. Also ich glaube, wir wissen ein bisschen, von was wir reden als ehemalige Boxsportler. Aber es macht halt auch Spaß, die letzten 8 Jahre im Hintergrund ein bisschen zu arbeiten, die Jungs halt zu unterstützen, ein bisschen zu lenken und zu motivieren. Und ich denke, wir haben das die letzten Jahre gerade mit Stefan Hertel, mit Enrico Kölling, haben wir das ganz gut auf die in die richtigen Bahnen gelenkt, dass die Jungs gut beraten sind, ihre Arbeit im täglichen Training machen. Und das sollte ja ein Vorbild oder ein gutes Beispiel für die Amateure, die nachkommen, darstellen, dass die auch wissen, dass tägliche Training halt dazugehört, um nicht nur Weltspitze zu boxen, sondern um das die Folgejahre halt auch immer wieder zu bestätigen auf den Höhepunkten.
Agi Lorgaus dreht jetzt auf, wie wir es vermutet haben, in der dritten Runde hat er eben dem Irsana einen schönen Verpass, der leicht gewackelt hat. Jetzt ist er schon wieder konzentriert. Er greift nochmal an. Der Kasache läuft aber jetzt in einen Konter. Und nochmal ganz kurz die linke ausgepackt. Tolle Beinarbeit. Sieht alles sehr leicht aus. Leichtfüßig, wie er da sich vom Gegner löst. Der Agi Lorgaus. 24 Jahre ist er alt, Yersan. Nur 1,57 Meter klein, kann man sagen. Kommt aus Südkasachstan. 2017. Dritter beim Chemiepokal in Halle. Der Verlorer im Halbfinale gegen Carlos Kipo aus Ecuador. 2016 Sieg bei der WSB World Series of Boxing über Galal Jaffay. 2015 Dritter bei den Militärweltmeisterschaften. Also die ganz großen Erfolge hat er noch nicht errungen. Aber er hat hier bei der WM bewiesen, dass da doch einiges in ihm steckt. In der ersten Runde hat er gegen Michael Tello aus Guatemala gewonnen, dann gegen Rogan Landon aus den Philippinen, immerhin Silbermedaillengewinner der WM 2015 in Doha. Dann hat er auch noch Vasily Egorov aus Russland rausgekegelt. Silber bei den Olympischen Spielen in Rio hat er gewonnen. Und vor ein paar Monaten auch noch Europameister geworden. Bronze bei den Olympischen Spielen. Sechsmal russischer Meister. Also das waren schon alles Kracher, die der Egorov da beseitigt hat. Er versucht dann nochmal jetzt in den letzten 10 Sekunden was rauszureißen. Aber ich denke mal, der Kubaner müsste den Kampf ja eigentlich gewonnen haben.
Ja, da gehe ich auch von aus. Das sollte 13-27. War zumindest meine Wertung.
Interessant hier, einige Prominente da eben, Bernd Pönte, bei uns hier vorbeigelaufen, den werden wir auch noch in den nächsten Tagen zum Interview holen. Manager von Wladimir Klitschko. Kann sicherlich einiges Interessantes erzählen. Alexander Petkovic ist auch schon gesehen worden. Der auch schon im Großgewicht um die Weltmeisterschaft geboxt hat. Jetzt seine eigene Boxstall hat in München. Michael Thiem hat sich angekündigt, dass er hier bei uns vorbeischaltet. Also warten wir mal ab. Und jetzt das Urteil.
The winner by unanimous decision. In the red corner representing.
Also red corner representing Kuba. Und da hat es also geschafft. Und steht im Finale. Kann sich freuen und trotzdem auch eine gute Leistung des Mannes aus Kasachstan.
Ja, und man muss ja auch sagen, wer bei den Amateuren international im Halbfinale steht, der gehört halt zur Weltspitze. Und das entscheidet ja manchmal die Tagesform, oder was heißt manchmal, in der Regel auch die Tagesform, ne? Da ist mal der eine besser, der andere nicht so gut. Von daher, alle vier, die wir heute sehen, die gehören auf jeden Fall zur Weltspitze. Und dann gehört halt das Quäntchen Glück dazu, wer sich dann durchsetzt, im Finale steht und dann Samstag auch Weltmeister sich nennen darf oder dann wird.
Jetzt haben natürlich die Halbfliegengewichter das Problem, dass sie jetzt nicht so im Fokus stehen wie natürlich die schweren Gewichtsklassen. Aber ich habe es vorhin gesagt, in Thailand, in Japan, da sieht das nicht ganz anders aus. In Deutschland hat man es als leichter Mann schwer. Ich denke noch an Zoltan Lunka, der hier auch Nationaltrainer ist, 1995 Fliegengewichtsweltmeister in München, der eigentlich nie die Akzeptanz erhalten hat, die er eigentlich verdient gehabt hätte.
Ja, das stimmt. Ne? Es gibt ja auf der Welt, gerade in Mittelamerika oder in Asien, gibt es halt die ja, speziellen, wo halt die kleineren Gewichtsklassen interessant sind. In Europa sind es eher die mittleren und natürlich auch das Schwergewicht bei den Profis. Und die Amerikaner haben ja lange Jahre oder lange Jahrzehnte das Schwergewicht bestimmt. Mittlerweile sind es eher die russischen und angrenzenden Staaten, die auch das Schwergewicht in der Hand haben. Aber es dreht sich halt so alle 15, 20 Jahre. Bin ich mal gespannt, was die nächsten Jahre so passiert nach Wladimir Klitschko im Profiboxen, wie sich die Schwergewichtsszene da so neu ordnet.
Ja, müssen wir mal sehen. Jetzt auf alle Fälle Hasan Boy Dusmatov, der jetzt gleich in die Halle kommt.
Hasan Boy Dusmatov.
Olympiasieger. Und es ist praktisch das Finale von Rio, das wir hier gleich sehen werden, der auf Martinez Rivas aus Kolumbien trifft. Damals war es eine klare Sache für Hasan Boy. Dusmatov. Aber dem Joban Martinez Rivas ist auch doch einiges zuzutrauen. Auch beweglicher Mann, auch ein schneller Kerl, der seine Fäuste fliegen lassen kann.
Ja, und die Jungs haben ja auch immer den Vorteil, die trainieren das ganze Jahr über in der Höhe. Gerade deshalb sind ja die leichten Gewichtsklassen, gerade die Kolumbianer, Mexikaner und so weiter aus Ecuador, die sind halt, gerade was die Ausdauer und die Fitnesswerte angeht, ne, sind die wesentlich stabiler, als wenn ein Deutscher sich das ganze Jahr in Deutschland krumm macht und täglich trainiert.
Und dann 3 Wochen in die Alpen fährt.
Das ist dann zu wenig, um international mitzuhalten. Ne?
Ja, der Hasan Boy Dusmatov, der Olympiasieger, hat in der ersten Runde Amit aus Indien ausgeschaltet. Und dann Robinson Rodriguez aus Costa Rica. Und der Martinez Rivas, Galal Yafai und Ganku Yagin Gun Ederne aus Mongolei. An die Namen, da muss man sich manchmal noch gewöhnen. Schöne Rechte hier schon mal zum Einstieg, die der Martinez Rivas dem Olympiasieger da um die Ohren knallt.
Ja, auch hier wieder Rechtsausleger gegen Normalausleger. Der Olympiasieger boxte in der Rechtsauslage.
Ich habe vorhin gesagt, dass der gegen Galal Yafai in der ersten Runde weitergekommen ist, der Martinez Rivas. Ganz interessanter Mann ist der jüngere Bruder von Khalid und von Gamal Yafai. Khalid ist inzwischen WBA-Weltmeister im Superfliegengewicht und Gamal Commonwealth Champion und WBC International im Superbantamgewicht. 22 Kämpfe, 22 Siege, 14 K.O.s und der Gamal 12 Kämpfe, 12 Siege, 5 K.O.s. Und der Khalid kommt auch aus dem Amateurlager, Silber 2008 bei den Olympischen Spielen und Europameister war er auch schon. Alle Bruder, da ist nicht ganz so stark, wie gesagt, in der ersten Runde raus. Hier sehr guter Kampf bislang zwischen Martinez Rivas. Jetzt fängt er hier Kombination ein von Hasan Boy Dusmatov aus Usbekistan. Erstaunlich, die Usbeken werden eigentlich von WM zu WM und von Meisterschaft zu Meisterschaft immer stärker.
Ja, und gerade jetzt nach knapp über der Hälfte der ersten Runde ist es auch zu sehen, ne? Der Usbeke liegt auf jeden Fall bis jetzt vorne in der ersten Hälfte der Runde. und kann gerade auch mit seiner Schlaghand immer wieder den Kolumbianer abfangen. Der Kolumbianer macht auch einen entscheidenden Fehler, lässt sich vom Usbeken halt ziehen, der geht immer einen halben Schritt zurück und der Kolumbianer fällt halt immer in den Schlag hinein. Mhm. Mal gucken, ob der Trainer in der Rundenpause was, ob dem das auch auffällt, ob er das...
Ja, ist knapp 10 cm größer, der Martinez Rivas sollte eigentlich seine Reichweitenvorteile, die er hat, ausnutzen, aber seine Führungshand, die kommt eigentlich viel zu selten. Das macht der Dusmatov dann doch viel geschickter und vor allen Dingen ansatzlos, wie er immer wieder auch seine linke Schlaghand da abzieht.
Ja, macht er ganz geschickt. Er geht immer von der Ringmitte zur Seite und zieht den Kolumbianer immer in seinen Schlag hinein und bleibt dann im richtigen Moment stehen und haut dazwischen. Ja, und die erste Runde hat er, denke ich, für mich gewonnen. Taktisch ja, sehr clever gelöst.
Gut gemacht, und der Jovejan Martinez Rivas freut sich und geht jubelnd in seine Ecke zurück. Obwohl er eigentlich einige harte Treffer da kassieren musste, aber er hat eben auch Spaß an seinem Sport. Das gehört natürlich auch dazu. Und man sollte ihn noch lange nicht abschreiben. Olympia Silber hat ja schon einiges zu bedeuten.
War ja auch erst die erste Runde, von daher warten wir mal ab, was die Trainer zu der Runde sagen, wie die zweite Runde beginnt.
Ja gut, das ist eben der Unterschied, das mit dem Tempo- und Massystem, wie du vorhin gesagt hast. Da kannst du jetzt in der ersten Runde noch so viele Treffer landen und gewinnst die Runde. Die zweite sieht nicht mehr ganz so gut aus. Du würdest immer noch vorne liegen, klar nach Treffern, aber die ist dann weg. Und da musst du in der dritten Runde. Was ist deiner Meinung eigentlich taktisch anders geworden, seitdem die olympischen Boxer keine Helme mehr tragen müssen?
Ja, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die Jungs nicht mehr ganz so viel mit dem Kopf arbeiten, was früher, sagen wir mal, ein bisschen öfter vorkam, gerade bei den Turnieren, ne, weil die internationale Spitze ist ja jetzt gewillt, auch ins Finale zu kommen und sich nicht im Achtelfinale schon zu verletzen. Gerade beim Chemiepokal letztes Jahr haben wir das auch oft gesehen, wo die Umstellung noch ein bisschen schwerer gefallen ist, dass sich der ein oder andere dann damit ein bisschen schwer getan hat. Aber ich glaube, gerade wenn man Amateurboxen mag und Boxen sowieso, ist der Wegfall des Kopfschutzes vielleicht nicht so schlau gewesen.
Man kann zumindest mal erkennen, was jetzt so in den Köpfen vorgeht.
Ja, das ist ein Vorteil.
Für mich ein Vorteil. Und wenn ich mir den Kampf anschaue, muss ich sagen, der Martinez Rivas aus Kolumbien, der hat noch einige Probleme, die richtige Distanz zu finden. Auch wenn es mal ein Aufwärtshaken ganz gut durchgekommen ist. Aber der kleine Hassan Boy, der ist da unheimlich quick auf dem Bein, und wenn der Schlag kommt von Martinez Rivas, dann ist er meistens schon wieder weg.
Ja, hat ein gutes Auge, ne, bewegt sich gut. Bewegt sich zwar, was vor ein paar Jahren auch noch nicht so gerne gesehen wurde, oft auch Richtung Gürtellinie mit dem Kopf, aber er ist halt so schnell, der... würde das auch durchgehen lassen. Das ist schon gutes Boxen.
Und es sind ja keine Kopfstöße, die er macht, ja. Zwei, drei kassiert. Gute Aktion jetzt hier von Martinez Rivas, der die linke und die rechte nochmal schön nachgebracht hat. Ringrichter geht immer dazwischen. Jetzt kommt er hier hinten raus, aber richtig stark auf.
Ja, hier sieht man auch, dass die Trainer auch nicht umsonst mitgefahren sind. Die Rundenpause, die haben sie tatsächlich genutzt, auch wenn er jetzt mal zwei, drei Hände wieder nehmen muss. Aber zumindest ist die Runde ausgeglichener als die erste Runde. Und damit entscheidet aus meiner Sicht schon die dritte Runde über den Kampfausgang.
Also die zweite Runde kann man jetzt durchaus an Jubarian, wie er heißt, Martinez Rivas geben. Wurde in der Hafenstadt Turbo geboren. Entsprechend boxt er auch. Jetzt fängt er aber nochmal eine schöne Rechte da ein.
So. Runde 2 vorbei.
Also, wenn man gut dem Kolumbianer gut will, dann kann man ihm die Runde geben. Muss nicht unbedingt, weil eine sehr ausgeglichene Sache. Aber ich denke mal, dass der Hasanboy Dusmatov gut daran tut, jetzt hier in der dritten Runde nochmal an die Leistung der ersten anzuknüpfen.
Auf jeden Fall der spannendste Kampf von den ersten beiden jetzt, so der engste, wo halt schon minimalste Sachen den Unterschied machen, ne, wo kleine taktische Einstellungen, wo Finden, wo...
Ja, ist gerade mal vorgestellt worden, der heißt bei Dusmatov. 24 Jahre ist er alt, 1,56 Meter klein, stammt aus Adidjan in Usbekistan, 300.000 Einwohner, Stadt. Und das Entscheidende von hier stammt auch Ruslan Chagayev, Profi seit 1997, 2016 hat seine Karriere beendet, war zweimal Schwergewichtsweltmeister, einmal gegen Nikolai Valjuev aus Russland und dann auch gegen Fresh Okenda. Aber noch viel wichtiger, wenn man hier bei der Amateurweltmeisterschaft ist, der war auch 2001 Amateurweltmeister der Russland, Chagayev.
Ja, auch ein guter Profi dann, ne, bei Universum.
Absolut.
Gewesen und hat ja auch, jetzt muss man mal gucken, welches Jahr das war, aber mit Wladimir Klitschko ist er ja auch viele, viele Runden gegangen, bevor dann leider technisch K.O. gegangen ist. Aber auch hier muss man Ruslan Chagayev zugutehalten, dass er kurzfristig eingesprungen ist und eigentlich Ersatzgegner war.
Naja, er hat doch 2016 auch noch in Deutschland gezeigt, was er kann. Also Francesco Pianeta, da ja, in der ersten Runde weggepumpt hat. Das war ganz humorlos. Ja, wie gesagt, Hasanboy Dusmatov, Gold bei den Olympischen Spielen in Rio. War zweimal Asienmeister, 2015 in Bangkok und 2017 in Taschkent. Und holte sich auch Gold bei der Sommeruniversiade in Kasan 2013. Er hat schon einiges gewonnen und wie man auch hier sieht in diesem Kampf nach wie vor absolute Weltspitze.
Ja, und ich denke, wenn er so weitermacht, wird er die letzte Minute auch noch gut gestalten und dann hat er zumindest aus meiner Sicht 2-1 gewonnen, das Halbfinale. Aber in einer Minute kann noch viel passieren. Warten wir mal ab.
Ja, er versucht jetzt immer noch mit seiner langen Linken da nochmal so ein Störfeuer abzuziehen, der Martinez Rivas. Aber ich habe so einen Eindruck, ein bisschen lassen wir ihm jetzt auch die Kräfte nach. Es ist alles noch sehr schlaksig und alles noch sehr gut aussehen, aber so die Wucht der Schläge ist nicht mehr wie am Anfang.
Er holt auch ein bisschen aus, ne? Also telegrafiert die Schläge etwas, weil die Kraft auch nachlässt. Und damit ist er halt auch auszurechnen. Gerade jetzt auch, wo es im Halbfinale gegen die richtig guten Jungs geht, die gucken sich sowas ja auch nicht zweimal an. Die wissen gleich, wie darauf zu reagieren ist. Hier eine Schlaghand ansatzlos vom Usbeken. Ja, und damit hat er, denke ich, 20 Sekunden vor Schluss auch die Runde gewonnen.
Ja, war nochmal eine Linke hier von Martinez Rivas, sehr schön abgefeuert, aber wenn er einmal trifft, dann kommen gleich zwei von Dusmatov angeflogen und ist der Kampf vorbei. Es gibt auch gleich das Urteil, bin ich mal gespannt. Aber das Finale müsste eigentlich heißen Ioannis Argyragos, ne, gegen den Dusmatov, den Hasanboy. Geht hier relativ flott, was die Urteilsverkündung angeht. Hier nochmal auf der großen Leinwand gut zu sehen, die Zeitlupen. dann werden die Trainer eingeblendet, wie sie da mitfiebern mit ihren Jungs. Ja, und jetzt trotzdem Spannung hier bei Dusmatov. So ganz sicher ist es dann doch nicht.
Ladies
das Urteil.
The winner by anonymous decision. In the blue corner, representing Uzbekistan.
Also, die blaue Ecke hat gewonnen, wie wir vermutet haben. Hasanboy Dusmatov. Und er trifft jetzt im Finale am Samstag auf Ioannis Argilakos. Da können wir uns auf einen tollen Fight vorbereiten.
Meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV.
So, wir kommen für den nächsten Halbfinalkämpfen, diesmal im Bantamgewicht. Und hier trifft im ersten Fight Khairat Yeraliev aus Kasachstan auf Peter McGrail aus England. Und wir haben hier einen Gast, der bei uns vorbeigeschaut hat. Freddy Ness, Geschäftsführer bei Universum. Das war natürlich ein Hammer.
Sauer verstehen sich quasi.
Box-Promotion und schaust du dir ja schon ein paar hoffnungsvolle Nachwuchsleute an?
Ja, ich war auch schon vor zwei Tagen hier und mich interessiert das ja aus zweierlei Gründen. Erstmal finde ich es gut, wenn wir hier Events in Hamburg haben. Ich bin ja selber Hamburger und dann interessiert mich natürlich das Boxen. Gar nicht jetzt zwingend unter dem Prämisse, dass wir Leute sichten, sondern ich will einfach mir gutes Boxen angucken, hoffentlich gutes Boxen und deswegen bin ich hier und treffe natürlich auch ein paar alte Bekannte und neue Gesichter und ist ja schon eine ganz schöne aufwendige Veranstaltung hier.
Ja, ist ja aufwendig, aber leider wenig Zuschauer, ne?
Ja, ich muss das aber auch wirklich ein bisschen kritisieren. Also wenn man es vergleicht in den letzten Wochen und Monaten, und ich lebe ja nun hier in Hamburg, wenn ich das vergleiche mit anderen Sportevents, zum Beispiel, was wir hier Beachvolleyball hatten und so weiter, das muss ich sagen, ist wenig Werbung gewesen. Das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich. Wir hatten ja selber mit Sauerland Event auch versucht, das Event ein bisschen zu unterstützen, als wir in der Wilhelmsburger Halle dort auch einen Profikampf eingebracht haben mit dem Albon. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier in der Stadt nicht so publik gemacht wurde, was wirklich ein bisschen schade ist, weil hier nun sehr viele gute Athleten sind, die auch eine große Resonanz verdient haben.
Du hast gesagt, du warst vor 2 Tagen da, da hast du ja auch das Ausscheiden der meisten deutschen Boxer miterlebt. Wie hast du den Eindruck, waren die gut vorbereitet oder bist du eher enttäuscht?
Na, es ist enttäuscht. Man kennt ja die Hintergründe nicht, woran es lag, wie trainiert wurde. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne jetzt nur die Trainer, die kenne ich persönlich. Und ich denke, dass die alles gemacht haben und sich entsprechend vorbereitet haben. Vielleicht ist der andere mit der Belastung eines Heimkämpfers nicht so ganz klar gekommen. Aber es ist natürlich schon enttäuschend, muss man sagen. Wir hätten, glaube ich, schon alle uns ein bisschen mehr erhofft, auch insbesondere der deutsche Amateursportverband. Es wird natürlich dann auch gesagt, okay, ja, wir sind so viele Leute im Viertelfinale, hatten wir noch nie. Ist immer die Frage, was der Anspruch ist. Und ich glaube, alle Beteiligten hätten natürlich doch den einen oder anderen Boxer mehr im Halbfinale gesehen.
Naja, man sieht ja auch an Jack Kulkai, wenn du mal mit Gold nach Hause kommst, da hast du eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn du halt im Viertelfinale ausscheidest, was ja durchaus auch eine gute Leistung ist, haben wir ja nicht vergessen.
Nein, das würde ich auch sagen, aber insbesondere natürlich jetzt auch bei einer Heim-WM ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube auch zum Wochenende wird hier eine Menge los sein und es wäre natürlich wahrscheinlich sogar noch viel mehr los gewesen, wenn hoffentlich bleibt ja noch ein Deutscher im Rennen, wenn hier ein paar mehr Deutsche dabei gewesen wären. Aber okay, das ist trotzdem, ist das, wie gesagt, hätte das geholfen und es hätte auch einem einzelnen Sportler geholfen. Ich glaube, der Atem hat ja sich gut vorbereitet und wollte natürlich auch mehr erreichen, hat ja mit dem Rio schon viel erreicht. Sollen wir jetzt auch nicht zu hart mit umgehen, aber es ist natürlich schon ein bisschen traurig für alle.
Es gab natürlich auch riesen Diskussionen nach dem Kampf. Hat er nun gewonnen oder ist er betrogen worden? Oder? Ich meine, es war eine knappe Angelegenheit, das darf man sagen. Aber vielleicht fehlt ja auch den deutschen Amateurboxern so etwas die Lobby.
Gut, ich bin ja im Profibereich tätig. Ich weiß, das kann ich jetzt nicht so einschätzen, wie die Lobby da nun wirklich ist. Ich glaube, dass dieses Thema Fehlurteile ist ja immer sehr, sehr müßig. Also es gab ja auch Leute, die schon gesagt haben, im ersten Kampf wäre es auch in die andere Richtung ein bisschen ungerecht gewesen. Also ich glaube, da sollte man jetzt solche Sachen nicht hervorkramen, sondern einfach damit leben, dass es so gelaufen ist.
Und noch vielleicht zum Abschluss, wann ist die nächste Sauerland-Veranstaltung?
Also wir werden voraussichtlich, es gibt ja jetzt sagen wir mal, eine Art Parallelveranstaltung, die sich gerade entwickelt hat, diese sogenannte Champions League des Boxens, die von der WBSS, von der Comosa AG als World Boxing Super Series ausgerichtet wird. Dort stellen wir eine ganze Menge Kämpfer im Rahmenprogramm, so dass wir selber erst wieder im November veranstalten werden. Unter anderem wird Tyron Zeuge sein, WM-Titel gegen Ekpo in einer Pflichtverteidigung wahrnehmen. Und dann werden wir auf jeden Fall bis Ende im Oktober möchten wir noch was machen, aber fest werden wir im November auf jeden Fall die Titelverteidigung von Tyron Zeuge machen.
Okay, dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt war das von Sauerland. Und wir haben hier die erste Runde in diesem Bantamgewichtszeitfinale mitverfolgt und eine sehr ausgeglichene Angelegenheit bislang. Peter McGrail aus England gegen Khairat Yeraliev aus Kasachstan. Khairat Yeraliev hat sich mit Siegen über Christopher Flores aus Mexiko gegen Madjuran Akhmadialev aus Kasachstan und dann auch gegen Omar Elhak, dem deutschen Teilnehmer, hier bis ins Halbfinale vorgekämpft. Ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt hier in der Boxszene, 28 Jahre alt, 1,65 Meter in Simkant in Kasachstan geboren. 2013, da hat er mal für einen Höhepunkt gesorgt. Da holte er Bronze bei der Weltmeisterschaft in Almaty. Dann 2005 und 2017 Asienmeisterschaften, da holte er auch Bronze. Ansonsten sind die großen Erfolge doch an einer Hand abzuzählen. Und der Engländer, der macht hier mächtig Druck.
Ja, sieht zumindest gut aus, ne, bewegt sich auch gut. wirkt manchmal schon fast etwas überheblich, aber zumindest hat er ein gutes Auge und kann das tatsächlich auspendeln, die Angriffe seines Gegners.
Und auch hier wieder Normalausleger gegen Rechtsausleger.
Ja. Für uns als, sagen wir mal, Kenner oder ein bisschen die tiefer in dem Sport stecken, immer eine interessante Sache. Auch ich gucke mir das gerne an. Auch wenn es manchmal nicht so schön aussieht, weil diese Duelle meistens am Seil enden, wie man auch hier schon zwei, dreimal gesehen hat. Aber wenn die Boxer gut damit umgehen können, dann...
Ja, ist heute eigentlich jetzt nicht mehr so was Besonderes. Ne? Früher haben wir immer gesagt, oh, da kommt jetzt ein Rechtsausleger, aber bisher drei Kämpfe und in allen dreien waren Rechtsausleger dabei. Also man kann es auch mittlerweile gut trainieren.
Ja, in Amerika ja etwas verpönt, auch heute noch. Ne? Gerade auch in den Groß- und den hohen Gewichtsklassen sind Rechtsausleger nicht so gerne gesehen.
Southpaw, wie sie da genannt werden.
Ja.
Peter McGrail hat so in einem Fragebogen angegeben, er trainiert 22 Stunden die Woche, also nicht mal so viel.
Dafür macht er ganz schön Furore.
Ja, ja, er scheint auch konditionell da gut beieinander zu sein. Begann mit 10 Jahren, mit dem Training wird von Paul Stevenson betreut, auch bekannter Mann auf der Insel. Also für mich hat er jetzt hier zwei Runden gewonnen. Ich müsste eigentlich schon lang. Wenn eigentlich noch was ganz Schlimmes passiert, dann wird Peter McGrail im Finale stehen. England ja mittlerweile wirklich eine Hochburg des Boxens, auch vor allen Dingen was die Profis angeht. 13 Weltmeister insgesamt. Da können wir natürlich nur neidisch nach Großbritannien blicken, wie er mit Kleid und Zeuge gerade mal. Noch ein.
Ja, und wir müssen mal schauen, jetzt die dritte und letzte Runde nach der Umstellung vor ein paar Jahren, ne, von der Punktmaschine aufs 10-Point-Mass-System, würde ich mal vermuten, dass der Engländer die dritte Runde auslässt und nicht mehr allzu viel Aktivität zeigt, um den Sieg nicht zu gefährden. Aber mal schauen, was die Trainer von unserer Idee halten.
Ja. Er lässt zumindest mal jetzt relativ ruhig angehen. Was mich wundert, ist, dass Jeraljew hier nicht nochmal richtig Druck entwickelt. Schön ist die linke und die rechte durchgekommen. Doch vom Kairat. Aber dann kommt doch immer wieder diese lange Führungshand von Peter McGrail, der hier doch seinen Gegner sehr oft stört, der eben ja nicht den Spielraum lässt, sich zu entwickeln. Gute, schnell abgezogene Rechte nochmal von McGrail. Naja, der schaukelt das hier locker nach Hause.
Ja, und wieder erwartend macht der Engländer doch mehr. Jetzt wartet er zwar auch oft, um die Aktion dann zu übernehmen. Auch hier wieder Treffer mit der Schlaghand. Gutes Boxen. Sehr beweglich. Sehr genau. Auch ansatzlos, sehr effektiv.
Olympiasieger in Rio war übrigens Robbery Ramirez aus Kuba, Silber Shakur Slavensien aus den USA, Wladimir Nikitin aus Russland holte sich die Bronze zusammen mit einem Kollegen aus Usbekistan, Amadal Liev. Alle sind sie nicht mehr dabei. Und bei den Profis im Bantamgewicht, auch da vielleicht mal noch, vielleicht haben Sie einige Namen schon gehört, Superchampion der WBA, Zanat Zakianov aus Kasachstan und Weltmeister Jamie McDonald, BBC Ruiz Neri aus Mexiko, IBF Ryan Burnett nach seinem Sieg über Landsmann Lee Haskins und WBO-Weltmeister, der kommt aus Südafrika, Solani Tete. Und bin überzeugt, dass wir diesen Peter McGrail irgendwann ja auch bei den Profis wiederfinden werden. Und gerade auch in England sind die leichteren Gewichtsklassen doch auch sehr attraktiv für die Zuschauer. Kommen auch mal 15.000.
Und hat auch gutes Maß, ne? Ist sehr groß für die Gewichtsklasse, sehr athletisch gebaut. Ist auf jeden Fall, wird ein Name sein, den man noch hören wird.
Und was er macht, der Box sehr attraktiv. Das muss man auch mal lassen.
Ja.
Lässt er vielleicht allzu häufig mal seine Deckung hängen, aber wenn er abzieht, dann kommt er da auch gut durch. 2017, also vor ein paar Monaten, war er Europameister mit einem Sieg im Finale über Mykola Butsenko aus der Ukraine. U22 Europameisterschaften diesem Jahr, da hat er Silber errungen, Niederlage gegen den Rumänen Robert Jitan. 2016 Sieger beim Felix Stammturnier, auch eines der populären Turniere wie der Chemiepokal in Deutschland, in Warschau, und englischer Meister ist er auch noch gewonnen. Und das Urteil?
In the red corner, representing Kazakhstan.
Red Corner, und das heißt, Peter McRail hat das Finale erreicht, und das in der Tat ist auch ein gerechtes Urteil. So, und jetzt habe ich mir gerade mal hier nochmal alles angeschaut. Ich muss leider mein Urteil zurücknehmen. Der Mann aus Kasachstan hat diesen Fight gewonnen. Zur Überraschung auch von uns, aber es war eine knappe Nummer. Und ja, da kann man sich enttäuschen, und da hat der Engländer nun doch verloren. Und ja, was soll's. Also, Kasachstan hat mal wieder einen Mann
im Finale.
Im Finale. Und der heißt Kairat Geradiev.
Jetzt werden die Punktrichter für den nächsten Kampf vorgestellt. Ein Deutscher ist mit dabei. Ansonsten ein Engländer, ein Franzose.
Der Deutsche heißt Holger Kussmann. Ein Bulgare wird den Fight leiten. Hugh Reagan aus den USA gegen einen Mann aus Indien. Und er heißt Biduri. Hugh Reagan wird hier gerade vorgestellt. Er kommt locker flockig hier in die Halle, wenig aufgeregt. Gilt hier als leichter Favorit gegen Gaurav Biduri. Jahre alt. Der Inder, 1,68 Meter groß, stammt aus Delhi. Hat in der ersten Runde Sam Goodman aus Australien besiegt. Dann Nikola Butsenko aus der Ukraine. Das war eine riesen Überraschung. Bronzegewinner bei der Weltmeisterschaft 13 in Almaty. Olympia Silber hat er geholt. Und dann zuletzt hat er auch noch Emami aus Tunesien besiegen können. Also es ist schon überraschend, dass der Inter da den Sprung ins Halbfinale geschafft hat.
So, erste Runde beginnt. Auch hier wieder Rechtsausleger der der Inder, Linksausleger der Amerikaner. Hier etwas verhalten auch der Beginn.
Ja, jetzt macht er sich ein bisschen kleiner, um an den Amerikaner ranzukommen. Biduri. Aber für gerade die US-Boys ist natürlich so eine Weltmeisterschaft immer ein gutes Sprungbrett, wenn sie möglichst weit kommen, um dann mal relativ flott ins Profigeschäft reinschnuppern zu können.
Ja, und da die Ansetzung hier das Halbfinale auch relativ knapp sein wird, guckt man wahrscheinlich erstmal, wo man sich Vorteile erarbeitet. Drei Runden sind nicht so lange. Wenn man da einmal mit der falschen Einstellung beginnt, dann sind die auch ganz schnell um. Von daher hier leichtes Abtasten auch zu sehen. Aber der Amerikaner bleibt mit der Führhand schön auf Distanz und versucht dann auch zum Körper zu gehen.
Er ist eigentlich der Erste hier in diesem Halbfinals, der wirklich eher mal zum Körper geht. Viele versuchen es doch immer wieder über den Kopf. Guter Aufwärtshaken jetzt, das Inders. Aber eine sehr lässige Boxweise. Der Duke Reagan ist erst 20 Jahre alt, stammt aus Lynn in Ohio, wohnt aber in Cincinnati. Und damit seinem Vater Derek Reagan, Leroy Carter und Tersel Nixon trainieren zu können, hat er gute Voraussetzungen und wie man sieht, hat er die bislang auch genutzt. Hat in der ersten Runde gleich einen Kubaner eliminiert, Javier Ibanez. Und in Runde 2 Lee McGregor aus Schottland. Und zum Schluss noch den Chinesen Zhang Yawei. Also der hat auch gute Leute auf dem Weg ins Finale besiegt und macht er hier sehr gut. Guter Konterboxer auch, jetzt wieder zu sehen, wie er in den Angriff des Inders hineinschlägt. Rechte, sehr beweglich. Ja, man muss aufpassen. Manchmal noch sehr nachlässig, was die Deckungsarbeit angeht. Verletzt sich da auch seine Reflexe, sowas kann schief gehen. Ja, aber tapfer wie Biduri da dagegen hält. Die erste Runde in meinen Augen verloren, der Mann aus Indien, aber trotzdem hat er hier kein schlechtes Bild abgegeben.
Ja, war zumindest auch sehr aktiv, aber halt nicht so effektiv für der Amerikaner.
Und wie Reagan wird auch er von seinem Vater trainiert, von da Mendes Biduri. ...2017 beim Grand Prix Ustnad-Ladem in Tschechoslowakei. Gewann er gegen den Polen Jaroslav Ivanov. Bei den Asienmeisterschaften den 7. Platz belegt. Hat er gegen den Japaner Ryomai Tanaka verloren. Indischer Meister ist er natürlich und war auch kräftig in der WSB, der World Series of Boxing, unterwegs für die Mannschaft aus Mumbai.
Ja, jetzt gerade die zweite Runde begonnen. Jetzt macht der Inder zwar mehr Druck zu Beginn der zweiten Runde. Bisschen zu statisch aus meinen Augen.
Ja,
Mal schauen, ob der Engländer ein Rezept als Gegenmittel hat. Momentan schaut er sich aus der Ringmitte an, welche Aktionen oder Finden vom Inder angetragen werden.
Ja, aber der Amerikaner, der macht das gut. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Konter, die sind eigentlich gefährlich. Da, wenn er in den Angriff reinschlägt. Er ist vor der WM gefragt worden, was denn sein Vorbild ist. Dann hat er gesagt, Rauschi Warren. Jetzt werden natürlich nicht alle wissen, wer Rauschi Warren ist. Ich habe da mal nachgeschaut, 2016 immerhin WBA. Superweltmeister im Bantamgewicht. Hat er gegen Juan Carlos Payano gewonnen. Und 2005, da holte er sich auch bei den Amateuren eine Bronzemedaille im Fliegengewicht bei den Weltmeisterschaften. Also es war schon ganz guter. Und er hat auch mal Bronze geholt. 2011 dieser Rauschi Warren. Ist ein begeisterter Basketballspieler auch. Duke Reagan. Football liebter, Wrestling. Und auch seine Tiere.
Ja, das sind ja typische amerikanische Lieblingssportarten. Gerade Football und Wrestling. Aber im Boxen ist er auf jeden Fall mit guter Show auch unterwegs und der Sport stimmt bis hierhin auch.
Ja, immer wieder jetzt die Rechte, die da am Kopf des Inders einschlägt. Hat mit 8 Jahren angefangen mit dem Boxen, der Duke Reagan aus den USA. Boxt für Cincinnati Golden Gloves. Ja, jetzt ein bisschen Heiterei, aber gut gelöst von Reagan. Der ist nicht schlecht.
Ja, die letzten 10
Sekunden.
Der Mann
aus Indien, aber es langt einfach nicht, um hier so dagegen zu halten, dass die Sache eng wird. Meiner Meinung nach. Haben wir es ja eben auch schon mal getäuscht.
Ja, mal schauen. Letzte Runde beginnt. Ja, ich denke 2-0 für den Amerikaner. Also 20-18 bis jetzt.
So, jetzt kommt ja dann eine kleine Theorie, aber sich in der dritten Runde ein bisschen zurückhalten, um Kräfte zu sparen.
Wir werden schauen, weil der Samstag, der kommt bestimmt. Ja, das Finale muss ja auch noch geboxt werden. Und warum soll er jetzt unnötiges Risiko gehen? Der Inder hat auch schon einen kleinen Cut unter dem linken Auge oder eine Schwellung zumindest. Und der müsste jetzt alles auf eine Karte setzen, um hier am Samstag noch ins Finale einziehen zu können. Also
ja, das sind eigentlich muss er ausnocken, ne?
Genau, eigentlich sind es ja im Halbfinale jetzt sehr spannende Kämpfe, ne, wenn man 2 Runden gefühlt nicht so gut geboxt, beziehungsweise man kann gut geboxt haben, auch wenn man die Runden nicht gewonnen hat, hat man die dritte Runde immer noch die Möglichkeit, den Kampf für sich zu entscheiden. Das macht die Sache, ne, nach der Umstellung bestimmt auch spannend vom aufs 10-Point-Mass-System. Fängt auch schon entsprechend explosiver an.
Na, er ist eine ganze Ecke länger als der Duke Reagan, aber wie auch vorhin schon bei dem Einkampf zu sehen, die nutzen das nicht aus, indem sie halt einfach zu wenig mit der Führungshand arbeiten. Und gerade die Führungshand, die ist so wichtig, um weitere Aktionen vorzubereiten.
Ja, man sagt ja nicht umsonst, die Führhand baut den Kampf auf. Das ist im Profiboxen
so
genauso wie im Amateurboxen so. Ohne die richtige Distanz trifft die Schlaghand auch nicht. Ohne die richtige Distanz, die man sich mit der Führhand erarbeitet hat, stimmt die Beinarbeit nicht. Also mit einer guten Führhandarbeit steht und fällt halt die ganze Kampfführung.
Duke Reagan wurde 2017 Dritter bei den Panamerikanischen Spielen. Niederlage im Halbfinale gegen Javier Ibanez aus Kuba und den hat er hier in Runde 1 besiegen können. Also der hat aus der Niederlage etwas gelernt und 2017 auch noch Sieger beim Chemiepokal in Halle. Siege unter anderem gegen Dominik Hirsch und im Finale besiegte er Vasili Vetkin aus Russland und 2016 wurde er in Kansas City US-Meister und auch noch Gewinner der National Golden Gloves, ein ganz wichtiges Turnier in den USA, in Salt Lake City. Also, guter Mann, gute Erfolge, Duke Reagan. Hier aus der blauen Ecke, die Boxer aus der blauen Ecke, ganz in blau gekleidet, und jetzt können Sie mal raten, wie die Boxer aus der roten Ecke angezogen sind.
Ja, der Amerikaner versucht jetzt auch den Inder wieder zu locken, indem er die Deckung fallen lässt, und wird aber auch die letzten 60 Sekunden, 90 Sekunden, denke ich mal, das Heft in der Hand behalten und das jetzt nicht noch abgeben. Ja, schöne Maid-Bewegung, auch wieder zur anderen Richtung rausgegangen. Dann links, rechts, einmal zum Körper. Ja, sieht schon gut aus, was er macht.
Ja, schön, auch hier wieder ganz kurz die linke, zack, zum Kopf durch die Handschuhe des Inders durch. Aber eins muss man auch mal sagen, Indien ist ja noch nicht gerade das ausgewiesene Boxland, und damit ist der Gewinner einer Bronzemedaille, wenn es hinterkommt und er verliert, für Gaurav Bhidouri ein Riesenerfolg.
Ja, denke ich auch.
Letzten 10 Sekunden. Und da freut er sich schon.
Da freut der Amerikaner sich schon, ja.
US-Boy reißt die Arme hoch.
Die Punktrichter werden es entscheiden gleich.
Vorteil warten wir trotzdem nochmal ab, natürlich. Und dann werden wir sehen, wer das Finale bestreiten wird. Eigentlich muss es heißen, Kairat Beraljew gegen Duke Reagan. Ringrichter macht sich auch schon mal parat, holt es gleich die beiden zur Ringmitte, um dann das Urteil hier zu verkünden.
Ladies and gentlemen, and the winner by unanimous decision. In the blue corner, representing United States of America, Duke Reagan.
Ja, erwartungsgemäß hat der Amerikaner gewonnen. Aus der blauen Ecke. Das teilen wir auch in unserer Einschätzung.
Ja, war eine sehr gute Leistung, muss man mal sagen. Und bevor wir zu den nächsten Halbfinalkämpfen kommen, Malte Asmus hat ein Interview geführt mit Artem Harutyunyan.
Artem Harutyunyan bei mir. Artem, jetzt ist der Halbfinaltag gekommen. Du bist heute leider nicht dabei. Wie nimmt man das auf als Boxer?
Also ich nehme das ganz gelassen. Vor dem Wettkampf ist ja auch nach dem Wettkampf, also ist ja dasselbe. Von daher fühle ich mich gut, mir geht's gut. Ich habe die Niederlage verkraftet. Wichtig ist, dass wir dabei sportlich bleiben und neue Ziele setzen und wieder angreifen, hart trainieren. Ich bin hier, um die Mannschaft zu unterstützen. Wir haben ja noch einen Boxer im Rennen, im 69 Kilogramm Bereich, Abbas Baru, und ich werde ihn unterstützen.
Was glaubst du, wie wird Abbas den Kampf angehen und wie wird er vor allen Dingen sich jetzt auch noch vorbereiten, die letzten, ja, das sind ja nicht mal wie 24 Stunden, bis es losgeht.
Ja, Abbas ist sehr motiviert, sehr ehrgeizig. Ich sehe das ja, wie er sich hier verhält und auch im Training ist. Hat auch die Ruhe weg. Ja, er ist ja auch nicht umsonst vor einiger Zeit Europameister geworden in diesem Jahr. Deswegen stehen seine Chancen ganz gut. Ich wünsche ihm nur das Beste und dass er die Goldmedaille gewinnt.
Die hättest du natürlich auch gerne gewonnen. Jetzt hast du gesagt, du hast den Kampf schon verarbeitet. Ihr habt seid nochmal durchgegangen. Jetzt gab es ja so ein paar Kontroversen. Du hast selber gesagt, du wolltest sportlich fair bleiben. Dein Gegner war es ja nicht unbedingt.
Ja, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Meiner Meinung ist, der Gegner hat schon relativ unsauber geboxt. Ich habe einige Kopfstöße akzeptieren müssen und deswegen wurde er auch zweimal ermahnt. Er hat zwei Minuspunkte bekommen in drei Runden und am Ende war das halt fragwürdig, wie er dann den Kampf noch gewinnen konnte mit einem Hilfspunkt. Aber ich respektiere die Entscheidung der Punktrichter und wünsche meinem Gegner nur das Beste, und wichtig ist, dass wir gesund aus dem Ring gestiegen sind.
Also heute und die nächsten zwei Tage guckst du dann hier noch ein bisschen Boxen, feuerst natürlich morgen Abbas an. Was steht danach bei dir auf dem Programm?
Naja, ich bin ja hier in Hamburg zu Hause und ich werde die Zeit erstmal ein bisschen mit meiner Familie genießen, mich regenerieren, auskurieren und danach werde ich fleißig trainieren, um wieder anzugreifen.
Alles klar, dazu wünschen wir dir natürlich alles Gute. Vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
So, wir sind wieder zurück und haben ganz erfreulichen Besuch bei uns. Abbas Barau, unser einziger Medaillengewinner, leider muss ich sagen, aber Gott sei Dank für ihn. Und bislang super Leistung gezeigt. Jetzt geht's gegen einen starken Kubaner. Wie sieht es da für dich aus?
Also erstmal sehr gut sieht es aus. Ich habe mit meinen Trainern Kampfanalyse gemacht und wir haben uns jetzt auf den eingestimmt. Auf den Gegner und ja, also wir trauen uns die Aufgabe zu und ich hoffe, es klappt.
Ich meine, wie ist denn die Stimmung jetzt so in der deutschen Staffel? Ist sie nun ganz niedergeschlagen oder ist man trotzdem einigermaßen zufrieden? Ich meine, es gab immerhin 5 Viertelfinalteilnahmen, was ja so schlecht auch nicht ist, ne?
Ja, also eine trübe Stimmung haben wir jetzt nicht. Die Jungs sind natürlich ein bisschen eingeknickt, so ein bisschen traurig. Aber die haben alle eine sehr gute Leistung gebracht und das wissen sie auch und die sind sehr stolz darauf. Und ja, also die Stimmung ist wie vor gut und die hoffen jetzt für mich jetzt das Beste.
Wir sind jetzt so, das Gefühl ist mal doof, aber wenn man jetzt so der einzige Hoffnungsträger noch ist, geht man da ein bisschen angespannter in so einen Kampf rein? Also, oder bleibst du so locker, wie du bist?
Ja, ich bleib so locker, wie ich bin. Ich versuche mich jetzt nicht unter Druck zu setzen. Wenn da Druck kommt, dann ist er immer positiv und nicht negativ.
Wie hast du dich jetzt auf den Kubaner vorbereitet? Hast du viele Videos geguckt oder kennst du jetzt seine Stärken und seine Schwächen oder lässt du erstmal auf dich zukommen?
Ich weiß jetzt, wie der boxt und man hat seine Schwächen gesehen und zum Glück waren jetzt seine Schwächen meine Vorteile. Und er passt auf mich sehr gut. Und wenn ich meine Linie konsequent durchziehe, dann wird das sehr schwer für ihn, sich durchzusetzen.
Also kann eigentlich gar nichts passieren morgen.
Ich hoffe nicht.
Wie sieht's denn aus, sag mal, wenn du morgen den Kubaner packst und dann sind die Chancen ja im Endkampf, sage ich mal, auch nicht schlecht. Also gut, 50-50 ist im Finale meistens. Bleibst du dann den Amateuren treu oder gibt es schon Verhandlungen? Wahrscheinlich darfst du da gar nichts drüber erzählen, aber oder willst du noch weitermachen bis in Olympia spielen?
Zuerst ist mein Ziel, Gold zu holen und mein Traum ist, die Olympischen Spiele mitzuerleben. Aber dennoch, man weiß nie, was so auf einen zukommt und ich bin auf alles gespannt, was in Zukunft so noch passieren wird.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Dass du da warst und wir drücken dir morgen die Daumen und werden dich ja von oben kräftig anfeuern.
Super, das freut mich. Dankeschön.
Ciao. So, ganz sympathischer junger Mann, der Medaillengewinner, der einzige, den wir haben hier bei den Weltmeisterschaften im Weltergewicht, Abbas Barau. Und wir sind jetzt hier mitten wieder im Kampfgeschehen im Halbweltergewicht und du hast den Kampf hier so ein bisschen beobachtet.
Ja, ich habe den Kampf ein bisschen beobachtet und verfolgt und der Amerikaner und der Usbeke stehen ja auch Bein an Bein, keiner schenkt sich hier was, also geht schon gut zur Sache.
Also der Usbeke ist Ikbolyon Koldarov und das ist der böse Mann, der unserem Artem Harutyunyan da aus dem Turnier geboxt hat. Und ja, man sieht hier aber schon, dass er ein harter Brocken ist. Und der Mann aus den USA, Freudis Rojas. 19 Jahre alt, 1,92 Meter aus Las Vegas. Langer Schlags.
Ja, und macht auch hier aus seinen Reichweiten und Vorteilen, aus den Möglichkeiten nach meiner Meinung noch ein bisschen zu wenig.
In the red corner you see 2016 USA National Champion. He won the silver medal at the 2017 Chemistry Cup in Germany.
Hier wird der Freudis Rojas vorgestellt und auch der Iqbaljon Koldarov.
Ladies and gentlemen, in the red corner representing USA, Freudis Rojas.
Ja, gute Leistung gezeigt. Wie gesagt, arbeitet schön hier mit seinen langen Händen. Und ich habe ja wieder einen Gast, der kann sich mal selber vorstellen.
Ja, hallo. Mein Name ist Murat Hilrim. Ich komme aus Berlin. Ich boxe für die deutsche Nationalmannschaft in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Ich war bis vor zwei Tagen noch im Turnier, habe bis zum Viertelfinale mich durchgeboxt, habe zwei Kämpfe gewonnen gegen den Vize-Europameister Russen und im nächsten Kampf gegen den Olympiateilnehmer, den Japaner, bis ich dann im dritten Kampf im Viertelfinale gegen den Kubaner dreifachen Weltmeister verloren habe.
Lazaro Alvarez.
Genau.
Ist natürlich eine Enttäuschung, sage ich mal, dass man immer ausscheidet, aber es war natürlich schon ein verdammt starker Gegner, ne?
Ja, so sind ja alles hier Weltklasse-Athleten. Ist natürlich sehr, sehr schade, dass ich verloren habe. Wie gesagt, ich wollte hier meine Medaille holen. Ich habe auch die Ziele sehr hoch gesetzt, dass ich auch ins Finale wollte. Aber ja, ich bin noch jung, ich muss noch viel lernen, um solche Leute ganz klar zu schlagen. Und wir sind auf dem guten Weg dorthin.
Immerhin, in der ersten Runde hast du mit dem Gabil Mamedov den Vize-Europameister geschlagen. Das gibt dann ja schon mal so ein bisschen gutes Selbstvertrauen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass ich, das ist ja meine erste Elite-Meisterschaft. Und in der Auslosung habe ich dann gleich mitbekommen, dass ich gleich den Vize-Europameister Russen bekomme. Und ja, das hat mich nicht erdrückt, das hat mich beflügelt und ich habe das Beste daraus gemacht. Ich habe gekämpft und gesiegt.
Ich meine, Viertelfinale ist ja schon mal eine Leistung und wenn man Glück hat und wäre in der, sag ich mal, in dem anderen Tableau gewesen, hätte es natürlich auch eine Medaille sein können. Ne? Wenn man natürlich jetzt gerade auf diesen Kubaner trifft, die ja nun vielen Darmwege rumstehen, dann ist natürlich auch ein bisschen Pech bei der Auslosung. Wie sieht's aus? Machst du weiter bis natürlich mit Blick jetzt erstmal auf Olympische Spiele?
Ja, also wir sind jetzt im olympischen Zyklus, im ganz neuen olympischen Zyklus. Das hat jetzt hier angefangen mit dieser Weltmeisterschaft hier in Hamburg. Das war der Auftakt für Olympia 2020 in Tokio. Ich habe gesehen, ich kann mit der Weltelite mitboxen. Wir wollen aber nicht mitboxen, wir wollen gewinnen. Und bis 2020 sind noch ein paar Jahre hin. Und da kann ich mit meinem Trainer Mike Hanke gut noch weiter trainieren und intensiver trainieren, fokussiert sein. Und dann, denke ich, werden wir diese Leute schlagen.
Also finde ich mal eine super Einstellung. Das hört man auch nicht von allen Athleten, dass man nicht nur mitboxen will, sondern auch schlussendlich dann auch mal was gewinnen will. Und ja, ich drücke dir die Daumen. Also ich fand, du hast hier super Leistung abgeliefert. Gegen den Kubaner kann man verlieren. Und drücke dir die Daumen mit Blick auf 2020.
Vielen Dank.
Danke, dass du da warst. So, weiter geht's hier. Gute Linke da zum Kopf des US-Boys.
Zweite Runde vorbei.
Und, wie siehst du es?
Ja, ich denke, der Amerikaner sollte leichte Vorteile haben, aber es ist eng.
He is two times national vice champion and the winner of the 2017 ASBC Asian Confederation Boxing Championships.
Iqbaljon Koldarov aus Usbekistan. Er ist 20 Jahre alt, 1,77 Meter, auch aus Adichan. Habe ich vorhin schon mal gesagt, aber auch Chagayev herkommt. 2017 war er Asienmeister. 2016 Sieger beim World Cup of Petroleum Countries, auch das gibt's, und Zweiter der usbekischen Meisterschaften. 2014 18. bei der Junioren-WM in Sofia. Also die ganz großen Erfolge hat er noch nicht feiern können, aber es geht ja nochmal mächtig zur Sache.
Ja gut, der Usbeke bzw. der Trainer vom Usbeken wird jetzt in der Pause nochmal alles mobilisiert haben. Trifft jetzt auch einmal voll ansatzlos mit der Schlaghand, die auch Wirkung hinterlassen hat.
Ja, arbeitet ja gerade mit dem Ellbogen, wird er vom Ringrichter ermahnt. Junge, lass es mal schön bleiben, aber der macht hier nochmal mächtig Dampf. Ja, nochmal schön durchgekommen. Hat er leicht gewackelt, der Freund ist Rojas. Kommt aus Las Vegas. Vorbild ist sein Vater. Der war auch Profi. 10 Kämpfe, 1 Sieg. Kocht gerne. Der Vater boxt, wie gesagt, der Bruder, der Onkel. Also eine Kampfsportbesessene Family, aus der er da kommt. 2017 Bronze bei den Panamerikanischen Meisterschaften. Niederlage gegen Andy Cruz aus Kuba und beim Chemiepokal war er Zweiter hinter dem Russen Vitali Dunaitsev. Na, jetzt muss er aufpassen, dass er ja sich hier noch mehr hier einfängt. Hat schon einige kräftige Dinge, auch jetzt wieder Kombination auf die Mütze und nochmal nachgezogen. Ja, der ist richtig in Fahrt gekommen, ne? Der Mann in der blauen Hose und im blauen Hemd. Igboljon Koldarov. Na, jetzt versuchen beide sich da über die Zeit zu mogeln. Hat auch ganz schön Kraft gekostet hier.
Na klar, der Kampf. Also wenn man so dicht auf den Füßen steht und jede Aktion vom Gegner annimmt und übernehmen möchte, da ist man schon, so wie die Profis nach 12 Runden, die sich die Kraft auf 12 Runden einteilen, ne, so teilen sich die Amateure ja gerade im olympischen Boxen die Kraft auf 3 Runden ein, dann ist man nach 2,5 Runden, kann man schon platt sein.
Der haut ja aus allen Lagen. Koldarov, wer weiß, nur mit bedingungslosen Angriff kann er hier noch irgendwas reißen.
Die letzten 10 Sekunden laufen.
So, bin ich echt mal gespannt, wer den Kampf hier gewonnen hat.
Ja, ich lege mich da jetzt auch nicht fest.
Ami bedankt sich schon mal beim Publikum, brav. Und auch noch eine Etage, ja. Kleines Gebet gen Himmel. Mal schauen, ob es dann tatsächlich etwas hilft. Hat immerhin auf dem Weg hier ins Halbfinale Vitali Dunaitsev aus Russland besiegt. 2015 Weltmeister noch. 2016 Bronze in Rio. Ganz cleverer Junge, studiert Jura, aber hier hat er keine Chance gegen Freudis Rojas. Igboljon Koldarov steht da jetzt schon beim Ringrichter. Jetzt ist auch der Rojas dazugekommen. Umarmen sich beide nochmal. Und jetzt das Urteil. Split Decision, ja, knappe Nummer.
Der Amerikaner denkt, dass er gewonnen hat. Gewonnen hat die rote Ecke, die blaue Ecke, der Usbeke. Ja, hat auf jeden Fall die effektiveren Aktionen gehabt, die härteren Aktionen, wobei der Amerikaner vielleicht etwas aktiver war, aber kann man so geben, ist auf jeden Fall kein Fehlurteil.
Nein, kein Fehlurteil, zumal er ja in der letzten Runde ja nochmal richtig aufgedreht hat, aber wir waren alle der Meinung, die ersten beiden Runden hätte man auch den Amerikaner geben können, dann hätte er jetzt mit Split Decision gewonnen, aber Runde 1 war knapp und die wurde dann an Iqbaljon. Voll darauf gegeben und der steht nun im Finale da, wo gerne Artem Harutyunyan aufgestanden wäre. Und ich bin überzeugt, dass der Artem auch hier gegen den Amerikaner eine gute Chance gehabt hätte, mit Sicherheit. Aber okay, man muss nicht immer nur den vergangenen Chancen hinterherweinen, das ist halt nun mal so. Und von Harutyunyan, da bin ich überzeugt, werden wir auch in der Zukunft noch einiges hören. Jetzt warten wir ja auf das zweite Halbfinale im Halbweltergewicht zwischen Andy Cruz Gomez, wie er mit dem ganzen Namen heißt, aus Kuba mal wieder, und Hofhannes Bachkov aus Rumänien.
The judges are from Canada, Trinidad Tobago, Philippines, Germany and from Wales. Referee of this bout is from Sri Lanka, Rukman Vekanapola.
Sportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de, präsentiert von Boxsport TV.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de, präsentiert von Boxsport TV.
Ja, wir sind wieder zurück hier in der Sporthalle. Andy Cruz Gomez aus Kuba macht sich jetzt hier auf den Weg in den Ring. Auch bei ihm noch ein kleines Gebetchen und dann tänzelt er hier in seiner Ecke, betreut von Rolando Azebal. Boxt seit 9 Jahren, der gute Andy Cruz Gomez, und der Azebal, vielleicht mal ein Wort zu ihm, ist seit 2009 Nationaltrainer Kubas. Er sagt, für ihn ein Traum ist in Erfüllung gegangen, als er das Angebot bekam. Vorher hat er Guantanamo Boxer ausgebildet und jetzt ist er schon seit Jahren hier der Cheftrainer und er macht fantastische Arbeit. Aus der blauen Ecke boxt der Mann aus Kuba.
Runde 1, Round 1.
Und man muss auch mal sagen, Hut ab vor den Boxern aus Armenien. 2 Athleten haben sie hier nach Hamburg geschickt und einer hat es tatsächlich bis ins Finale geschafft, der Hofhannes Bachkov. Und er geht hier mutig erstmal nach vorne. Aber das kennen wir ja schon bei den Kubanern. Auch er wieder hier sehr beweglich, sehr schnell.
Gute Maid-Bewegung, ja. Muss nicht mal aus der Ringmitte agieren, kann zumindest in der ersten Runde noch die weiten Wege auf sich nehmen, um dann zu gucken, wie er vielleicht mit gezielten Aktionen dann den Gegner stellen kann und ihn dann in die Defensive zwingt. Aber bis jetzt macht der Armene auf jeden Fall Druck. Und der Kubaner schaut, dass er den Aktionen entweichen kann und vielleicht die ein oder andere dann jetzt auch mal langsam übernehmen kann. Zu Beginn hat er versucht, mit der Führhand die Distanz herzustellen. Das ist ihm nicht so richtig gelungen. Der Armene hat den Druck zu hoch gehalten. Und mal schauen, ob er damit klarkommt, mit jemandem, der marschiert. Ob er den auf 3 Runden so halten kann, dass er den Kampf dann hoffentlich auch gewinnt, aus kubanischer Sicht zumindest.
Na, er ist ja 2-3 Mal jetzt ganz kurz explodiert, hat er mal angedeutet, was innen steckt. Ja, das Summe an den 3 Runden ist, wenn du die erste vergeigt hast, dann musst du halt
da wird der Druck hoch.
Da wird der Druck hoch und da musst du das Zweiten und Dritten da richtig Volldampf gehen und da kannst du keine Sperenzien mehr erlauben. Und jetzt macht aber hier in der zweiten Hälfte dieser ersten Runde doch ziemlich Druck, lässt seine Fäuste fliegen. Ist ein paar Mal gut durchgekommen, aber was mir gut gefällt an dem Hof Hannes Bachkow, er geht mutig weiter nach vorne und versucht die Aktion da von Cruz Gomez im Keim zu ersticken.
Ja, und lässt sich auch nicht beirren. Ne? Also die taktische Marschroute, die wahrscheinlich vom Trainer vorgegeben wurde, die behält dabei. Trotzdem der Kubaner jetzt ein bisschen stärker wird, mit seiner Füllhand auch die Aktion versucht immer mehr zu stören. Gelingt ihm jetzt größtenteils auch.
Ja, aber dichte Deckung, Doppeldeckung da bei Bachkow. So ganz leicht fällt es dem Cruz Gomez momentan nicht, da die Deckung zu durchbrechen, sag ich mal.
Ja, da hilft die ganze Beweglichkeit dann auch nicht, ne? Wenn die Doppeldeckung steht, wenn die Physis da ist. Außer es ist halt die erste Runde. Also bis jetzt verkauft der Armene sich teuer. Und mal gucken, vielleicht gelingt ihm hier sogar die Überraschung. Bis jetzt, 10 Sekunden vor Schluss der Runde, wüsste ich jetzt nicht, wer die Runde klar gewonnen hat.
Er hat teilweise zum Schluss ja relativ viel geschlagen, der Andy Cruz Gomez aus Kuba, aber ist natürlich auch wahnsinnig viel auf der Deckung gelandet und einiges auch über den Kopf weggeflogen. So ganz genau waren die Aktionen nicht. Wir waren 2017 schon das WSB-Finale. Der Andy Cruz Gomez gegen Dilmurat Mitsitov aus Kasachstan. Jetzt sind wir ganz gut Geld zu verdienen. 2017 panamerikanischer Meister gegen Elvis Severino, Rodriguez aus der Donbrep und auch Sieg über Floydis Rojas im Halbfinale der panamerikanischen Meisterschaften dieses Jahr. Und 2016 kubanischer Meister und Sieger beim prestigeträchtigen Theophilio Stevenson Cup.
Runde 2.
Bei den Weltmeisterschaften in Doha wurde er 2015 Siebter. Für kubanische Verhältnisse natürlich nicht akzeptabel.
Ja, hier beginnt die zweite Runde. In der armenischen Ecke hat man sicherlich gesagt, dass der Druck weiter hoch sein muss. Der Kubaner konnte in der ersten Runde nicht so viel damit anfangen. Versucht sich hier mit Maid-Bewegung erstmal aus der Affäre zu ziehen und die effektiven Gegenangriffe fehlen bis jetzt noch. Also der Kubaner muss schon schauen, dass er diese Runde jetzt gewinnt, sonst ist der Kampf eigentlich schon weg, wenn man die zwei Runden verloren hat.
Ja, gute Körpertreffer auch wieder. Bachkow.
Ja, der Armene geht auch konsequent hinterher, lässt sich nicht austanzen. Macht immer die Ecken zu, schneidet die Wege ab. Jetzt steht der Kubaner wieder in der Ecke.
Hat auch gute Leute ausgeschaltet auf dem Weg hier ins Halbfinale. Der Hof Hannes Bachkow mit Ibragimov, den kasachischen Starter, und mit Chinzorik, ein sehr guter Mann aus der Mongolei.
Jetzt macht der Armenier ein bisschen ruhiger, schaut sich mal an, welche Aktion der Kubaner machen möchte, aber Sof bleibt auf jeden Fall geschlossen.
So, da ist das Mundstück verlustig gegangen bei Cruz Gomez. Jetzt nur die schönen Zeiten, ja okay, man kann da mal ein bisschen Kräfte sparen. Und weiter geht's hier. Ja, arbeitet hier doch mehr mit der Führungshand, versucht da auf der Innenbahn durchzukommen. Aber immer wieder gefährlich, diese Attacken, diese plötzlichen von Bachkow, der auch jetzt hier wieder die Linke auspackt, zwar nicht trifft, aber zeigt, jetzt kommt er durch mit der Linken, dass er nach wie vor sehr gefährlich ist. War auch mal ein Ellbogen dabei, hat der Ringrichter nicht gesehen. Links, rechts, macht er gut jetzt. Also die zweite Runde ist ja schon viel stärker geworden.
Auf jeden Fall. Ja.
Auch guter Auswärtshaken jetzt. Ja, ansatzlos. Gut, er wird einiges zu hören bekommen haben in seiner Ecke. Und die zweite Runde, wenn er so weitermacht, dürfte auf alle Fälle nach Kuba gehen. Auch jetzt nochmal ein Aufwärtshaken der feinsten Sorte. Dann schnell links, links, links. Und jetzt säbelt er hier noch zwei, dreimal über den Kubaner weg mit seinen Haken. Fängt sich selber nochmal einen Aufwärtshaken.
Ja, die Haken auf der Außenbahn sind jetzt natürlich wahrscheinlich der Kraft geschuldet, die etwas verschwindet, aber ja. Diese Schläge, die sieht ein Kubaner halt, ne, die sind telegrafiert, wenn man ausholt und dann schlägt, da ist jeder in der Weltspitze, sieht das, nimmt seinen Kopf zur Seite, Runde ist zu Ende.
Ja, und hat er eben so beide Fäuste ein bisschen hochgenommen,
ja.
Der Andy Cruz Gomez und so, also man sagt, na bitte,
geht doch. Ja, zumindest ist es jetzt spannend in der dritten Runde. Ich denke, aus deiner Sicht auch, hat jeder eine gewonnen.
Ja. Und jetzt muss die dritte Runde mal wieder entscheiden, wobei ich mir ja manchmal nicht so sicher bin, wenn die Kubaner da in den Ring steigen, ob da man noch ein bisschen mehr machen muss, um eine Runde zu gewinnen. Das ist natürlich aber auch, sage ich mal, eine Einstellung, die haben sich über Jahre hinweg gearbeitet als fantastische Kämpfer. Hof Hannes Bachkow. 25 Jahre alt, als Jumri, stammt er, 1,68 Meter ist er groß. Sein Trainer ist Rudik Mirkitschian und sein großes Idol ist Muhammad Ali. Sein Onkel war Boxer und durch ihn ist er auch dann zum Boxen gekommen. Jetzt fängt er sich doch hier mehr Schläge ein, als ihm lieb sein kann. Wie gesagt, Runde 1 hat er klasse hier mitgekämpft, hat die sogar teilweise bestimmt, aber jetzt hat er doch seine liebe Mühe und der Mann aus Kuba, der kommt hier immer besser in Schwung.
Jetzt macht der Armenier auch den Fehler und bleibt vor dem Kubaner geschlossen stehen, ohne zu fintieren, ohne Aktionen zu vollziehen und das lässt sich ein Kubaner natürlich nicht zweimal sagen. Da werden die.
Ja, darf man aber auch nicht vergessen, dass der Mann aus Armenien ja nicht gerade mal so daher geschwommen kommt, sondern war ja 2017 Europameister in Kharkiv mit Sieg im Finale über Luke McCormick, der ja hier in Hamburg in der ersten Runde schon gegen Artem Harutyunyan ausgestiegen war. Olympiateilnehmer war er. 2015 Sieger des Olympia-Qualifikationsturniers in Venezuela. Er hat schon einiges da auch aufzuweisen und das sieht man. Guter Mann, aber nicht gut genug, denke ich mal, für den Weltklasse-Boxer aus Kuba. Ja, nochmal schöne Treffer jetzt. Bachkopf gibt sich noch nicht geschlagen. Warum auch?
Ja, gut, eine Minute noch, also die Möglichkeit besteht nach wie vor.
Ja, aber ich denke, das Spiel vorbei. Ihm fällt jetzt nicht mehr allzu viel ein, wie er den Kubaner dann noch knacken könnte. Im Gegenteil, greift an und fängt natürlich jetzt hier wieder Kombination. Das macht er schon klasse, der Andy Cruz Gomez. Pendelt viel aus, macht viel mit seinen Reflexen, mit seinem guten Auge. Also.
Ja, das ist dann auch einer. Im zweiten Angriff da. Also, wenn der erste Angriff des Armeen verpufft ist, ne, dann ist der Kubaner halt auch gleich zur Stelle. Das, was er in der ersten Runde noch hat vermissen lassen.
So, jetzt immer ein bisschen geklammert hier. Ja, klar, die Kräfte lassen nach. Säbel, der nochmal vorbei. Der Mann aus Armenien hat da nochmal alles reingelegt in den Schlag, aber leider nicht getroffen und dann ist der Kampf vorbei und Andy Cruz Gomez geht mit ausgebreiteten Armen in seine Ecke zurück. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass er den Kampf gewonnen hat. Und ich hätte gesagt, bin mir auch sicher, dass er den Kampf gewonnen hat.
Ja, wir werden es gleich sehen. Ja. Ich denke auch.
Gut angefangen. Kann man nicht anders sagen. Gut dagegen gehalten.
Jetzt werden die Handschuhe ausgezogen, die Punkte zusammen addiert.
Und auch gute Leistungen von Ruf Hannes Bachkov aus Armenien. Aber meines Wissens, meiner Einschätzung nach, hat er ja nicht gewonnen. Kann er eigentlich nicht gewonnen haben, weil die Runde 2 und 3 dann doch relativ eindeutig an den Kubaner gehen. Okay, also da wird noch der Handschuh ausgeschoben. Jetzt geht er zum Ringrichter und jetzt wird das Urteil bekannt gegeben.
In the blue corner, representing Cuba, Emilius Gomez.
Also, blaue Ecke hat man wieder gewonnen. Andy Cruz Gomez aus Kuba. Und er trifft nun im Finale auf den Haro Junior-Bezwinger Koldarov aus Usbekistan. Wir mit Sicherheit ein hochinteressantes Kämpfchen. Weiter geht es gleich mit dem Mittelgewicht. Abilkam Amankul aus Kasachstan trifft auf Kamran Sakshuvari aus Aserbaidschan.
MeinSportRadio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. MeinSportRadio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017. Live aus Hamburg. Präsentiert von Boxsport TV.
Und da sind wir wieder live hier in Hamburg bei meinsportradio.de, Sport für die Ohren, wie wir immer so schön sagen, rund um die Uhr, live und als Podcast. Und wir freuen uns auf das erste Halbfinale im Mittelgewicht. Da treffen ein Mann aus Kasachstan und der heißt Abilkam Amankul und einer aus Aserbaidschan, Kamran Sakshuvari, aufeinander, offenes Gefecht, beides klasse Leute.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt werden die Gewichtsklassen auch ein bisschen höher. Jetzt kommt mehr Physis auch ins Spiel. Sieht man dann auch schon gleich zu Beginn. Kopf an Kopf stehen die beiden hier. Und dann schauen wir mal. Für mich hat jeder die Chance, jetzt zu gewinnen, das Halbfinale. Beides sind super Jungs. Auch hier wieder ein Rechtsausleger gegen einen Normalausleger.
Und jetzt muss man auch mal sagen, hier jetzt ein Mann aus Aserbaidschan gegen einen aus Kasachstan. Dann viele aus Usbekistan. Das sind alles Länder, die natürlich ihre Sportler ganz anders fördern, ihnen ganz andere Grundlagen bieten, als beispielsweise, was die Boxer in Deutschland vorfinden.
Ja, das ist die letzten Jahre leider so, aus deutscher Sicht zumindest leider. Ne? Die Kasachern, die Usbeken, die Russen, die investieren dort auch von aus staatlicher Sicht, ne? Die investieren dort richtig Unterstützung in Form von Geld und auch in Form von Trainingszentren und Trainingsmethoden, auch was neuartige Methoden angeht. Also die ganzen Ostblockländer bis nach Kasachstan, die entwickeln sich tatsächlich richtig stark. Und Aserbaidschan ist ja die letzten Jahre auch im Amateurboxen sehr weit nach vorne gekommen.
Auf alle Fälle. Und man muss auch mal sagen, dass er durchaus für einen Weltmeister mal $100,000 in die Hand genommen werden. Das ist in solchen Staaten keine Ausnahme, sondern ist eigentlich die Regel.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist für die Jungs auch eine Art von Motivation, auch wenn es Geld ist. Aber am Ende des Tages ist das halt auch eine Form von Motivation. Und diese Länder nutzen das halt, um die Jungs zu motivieren und zu Spitzenleistung zu bringen. Und die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass es auch fruchtet auf internationaler Bühne.
Ja, der Mann aus Kasachstan, der versucht hier munter anzugreifen. Allerdings Abwehr nicht so besonders gut, seine Deckungsarbeit. Und hat sich da schon einige Konter eingefangen von Kamran Zaksuwali.
Ja, versucht der Kasache mit der Führhand immer die Distanz ein bisschen zu finden, aber ist dann im entscheidenden Moment zu langsam, beziehungsweise wartet dann zu lange, um die Aktion einfach durchzuführen. Und da ist der Mann aus Aserbaidschan die Bedenksekunde immer schneller zurzeit.
Der hat aber lange Arme, ne? Muss man mal sagen. Beide fast gleich groß, aber die gefühlt sind die Arme von Zaksuwali 20 Zentimeter länger.
Ja, das ist richtig. Ne? Der Kasache bewegt sich immer in der Distanz, wo es halt wehtut, und bietet dem Mann aus Aserbaidschan ein gutes Ziel zurzeit. Mal gucken, was die Trainer jetzt in der Pause sagen.
Also die erste Runde ist mal rum. Gar nicht so einfach ist, sich die ganzen Namen hier zu merken. Ne? Muss auch mal sagen. Amankul, Abikan, Kamran, Zaksuwali. So, jetzt werden die beiden Boxer ja nochmal vorgestellt. Kann man sagen, Kamran Zaksuwali ist mit einem Sieg über den Niederländer Mack van der Paas in die dritte Runde gerommen, und im Viertelfinale hat er dann Jorge Vivas aus Kolumbien besiegt, immerhin Silbermedaillengewinner der Panamerikanischen Spiele 2015. Und der Abikan Amankul schlug zuerst Campbell Somerville aus Australien und dann in der nächsten Runde Silvio Schierle aus Deutschland, der aber trotz allem, auch das muss man sagen, hier sehr gut gekämpft hat. Der Silvio Schierle hat seinen ersten Kampf gewonnen gegen Birol Aygun, und dieser Amankul ist natürlich schon ein Kaliber, da muss man auch ein bisschen mehr Routine sammeln, um gegen den auch bestehen zu können. Und dann hat er auch noch einen Kubaner rausgeschossen, der Amankul. Allen Lopez, Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio, Weltmeister in Doha. Also, das zeigt schon mal, was das auch für ein guter Boxer ist. Hier hat er Probleme. Ist es einmal richtig durchgeschüttelt worden. Der Zaksuwali, kaum habe ich gesagt, er hat Probleme. Der Amankul, da kommt er durch mit einer Link, mit einem Haken da zum Kopf. Hat er Glück gehabt, dass er nicht runter musste. Ja, der greift es an. Der hat es gemerkt, hoppla, da läuft was. Abikan Amankul aus Taraz. 20 Jahre ist auch erst alt. Alles junge Burschen, die da rüberkommen und gute Leistung zeigen. Bester Boxer der World Series of Boxing war er in Saison 7. Verlor dann das Finale bei der WSB gegen den Kubaner Alan Lopez und den hat er hier besiegt. Also das zeigt natürlich auch eine gewisse Qualität, dass man da nicht sagt, oh, schon wieder der, habe ich keine Chance, sondern da geht man neu ran und dann wird eben auch mal so ein klasse Mann weggefegt. Siegte beim Präsidentencup, Dritter der Asienmeisterschaften und 2017 auch noch Sieger im Chemiepokal, unter anderem Siege über Silvio Schirle und Shanyan Beck. Kasachischer Meister war er, Sieger beim Brandenburg Cup 2015 und, also ein gewiefter, guter Mann, dieser Abikan Amankul. Oh, da hat er wieder mächtige Rechte rausgeholt, aber geht aber auch gut 20 Zentimeter vorbei am Kopf von Saxo Vali. Na, da hat sich wieder ein bisschen gefangen jetzt, der Mann aus Aserbaidschan, der hier zu Beginn dieser zweiten Runde doch so mächtig Probleme hatte, einmal so richtig durchgeschüttelt wurde.
Ja, sieht zumindest besser aus. Ja, die taktische Linie stimmt jetzt wieder. Die Distanz stimmt auch. Steht nicht mehr ganz so dicht dran, trifft jetzt auch gut den Kasachen. Die Runde ist vorbei. Die Runde ist zumindest aus meiner Sicht ausgeglichen gewesen. Das heißt, in der dritten Runde ist noch alles möglich. Mal gucken, was die Trainer sagen, wie die beiden Jungs aus der Ecke kommen.
Und der Sachen mit Waldmeier viel Wind gemacht jetzt in beiden Ecken. Hier nochmal in Zeitlupe. Rechter Haken zu sehen. Von Amankul. Da hat man richtig was geboten hier. Beide Trainer geben nochmal alles. Ja klar, geht es um viel. Die Runde kann entscheiden, ob es ins Finale geht oder ob die Heimreise etwas früher angetreten werden kann.
Ja, und das setzt ja auch nochmal Kräfte frei. Ne? Die Jungs bereiten sich Wochen und Monate auf diesen Tag hier vor. Und jeder möchte natürlich das Halbfinale, wenn man so weit gekommen ist, dann auch gewinnen. Und mal gucken, dritte Runde beginnt. Ob der Kasache mit seinen langen Armen so weitermachen kann oder ob der Mann aus Aserbaidschan noch ein Mittel mit auf den Weg bekommen hat, ne, was die Trainer gesehen haben, was zu nutzen ist.
Aber auch hier wieder Rechtsausleger gegen Normalausleger. Haben wir eigentlich schon mal zwei Normalausleger heute zusammen gehabt?
Einen haben wir gesehen. Einen normalen Kampf.
Ja, einen normalen Kampf, genau.
Ja, und hier ist wieder hohes, anspruchsvolles Boxen zu sehen, ne, mit zwei verschiedenen Auslagen. Und gerade so in einem Turnier sich mal von heute auf morgen darauf einzustellen, ist dann halt auch, unterscheidet halt die Weltspitze von den Freizeitsportlern.
Ja, auf alle Fälle. Aber auch der Kampf, ich muss sagen, heute sehr hohes Niveau bei allen Kämpfen.
Ja.
Ist nicht ein Kampf gewesen, der mal abgefallen ist, wo man sagt, da war ein Stinkstiefel, weil er nicht viel gemacht hat. Und alle gehen ja offensiv zur Sache. Jetzt ist es wieder der Mann aus Armenien, der Kamran Saxo Vali, der versucht hier mehr Druck zu machen. Wird jetzt ermahnt vom Ringrichter, komm Freundchen,
ja, es wird nicht hektisch, stoßen. Genau. Wenn ich losgelassen werden möchte, ne, von dem Mann.
Jetzt wird er mal geklammert, genau.
Wird geschubst.
Na, der macht noch einen frischen Eindruck. Der Amankul auf alle Fälle. Hat sich so leicht weggedreht hier, der Saxo Vali fängt sich sofort die linke von Amankul. Na, der darf jetzt die Runde hier nicht einfach zu leichtfertig herschenken. Da muss auch noch was tun. Also es könnte ja noch zur furiosen letzten Minute kommen. Jetzt hauen sie wirklich Fuß an Fuß stehend aufeinander ein. Beide mit guten Treffern. Jetzt säbelt der Apikan Amankul da mal kräftig dann über den Kopf. Also auch das wird eine ganz, ganz knappe Nummer auf alle Fälle.
Ja, letzte Minute läuft schon. Bei dem Mann aus Aserbaidschan, da hängen die Hände schon manchmal tief in Break-Situationen. Also die sind schon am Limit, die beiden. Aber trotzdem, die Bewegung stimmt noch.
Bei dem einen hängen die Fäuste tief und der andere, der knallt die ganze Zeit vorbei.
Ja, haben sich beide gut abgesprochen. Ja.
Da ist mal eine gute Aktion.
Das war gut.
Saxor Wali. Die letzten 10 Sekunden werden hier angeklopft. Jetzt ist es nochmal hier der Saxor Wali, der nach vorne geht. Läuft da nochmal in Konter rein. Also das wird eine enge Nummer.
Ja.
Also erste Runde. Ja, ich gibt da keine Prognose ab jetzt, ganz ehrlich. Also für mich hat der Saxor Wali aus
Aserbaidschan
ganz leicht.
Ja, dann lege ich mal fest, ich würde den Kasachen leicht vorne sehen.
Okay.
Um Halbfinale, um Weltmeisterschaft.
Um einen Hotdog.
Um einen Hotdog.
Oh, ja. So, da wird nochmal nachgeprüft, ob doch kein Hufeisen im Handschuh war oder im... Und jetzt...
Ja, Split Decision, also nicht einstimmig. Der Hotdog geht auf mich.
Genau, vielen Dank.
Ja, 2-1.
Ja, aber...
aus Kasachstan. Aber da hätte man sich nicht beschweren dürfen. Das hätte man so und so geben können. Aber
nein,
trotzdem.
War ein klasse Kampf und war eng. Und das ist wirklich auch kein Fehlurteil. Wenn es andersrum gewesen wäre, wäre es auch kein Fehlurteil gewesen. Auch mal Auslegungssache. Also Aserbaidschan hat auf alle Fälle einen Mann im Finale. Und der kann sich jetzt schon mal auf ein schönes Sümpchen Geld freuen. Denn Aserbaidschan ist da großzügig, was die Sache angeht. Immerhin auch Bronze gewonnen in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen und Silber bei der Europameisterschaft in Kharkiv. Da hat er gegen Alexander Kisniak verloren. Also dieser Saxor Wali, der ist schon auch ein guter, wird trainiert von Anor Mamadov. So, jetzt ist ja mal ein bisschen das Licht runtergedimmt worden. Wie sieht es denn jetzt hier aus in der Gewichtsklasse? Gleich mal nachschauen. Also, jetzt kommt es zum zweiten Kampf. Troy Eisley gegen Alexander Kitsniak aus der Ukraine.
And now, ladies and gentlemen, we present for the red corner, representing Ukraine, Alexander Kuchniak.
Alexander Kuchniak wird er hier genannt. Kuchniak wird er geschrieben. Und kommt aus der Ukraine, 22 Jahre, also alles junge Burschen, die hier antreten, 1,80 Meter auf. Poltava hat sich mit Siegen über André Cebic aus der Slowakei und Benjamin Whittaker aus England in dieses Halbfinale vorgekämpft. Und jetzt warten wir auf seinen Gegner.
Jetzt der Amerikaner in der blauen Ecke.
Roy Eisley. Amerikaner habe ich dann ganz gut abgeschnitten hier, muss man sagen. Ist ja auch immer nicht mehr so wie früher, als man die Goldmedaille noch zu Muhammad Ali Zeit bei Olympischen Spielen nur so eingeheimst hat. Die Zeiten sind vorbei und da freut man sich hier auch über jede Medaille, die gewonnen wird. Schon der dritte Mann aus den USA, der heute hier in den Ring steigt. Roy Eisley.
Ja, beide auch fast auf den Zentimeter gleich groß. Der Amerikaner hat etwas längere Reichweite.
Ja, bin mal gespannt, ob die Ukraine da wieder ein ins Finale heben kann.
Runde 1.
Erste Runde. Oh, hier geht es gleich mal richtig zur Sache. Beide hier auf Angriffsmodus erstmal eingestellt.
Ja, der Ukrainer geht in die Halbdistanz, möchte an den Mann ran, um sich erstmal Respekt zu verschaffen.
Alexander Kuschniak.
Auch mit geschlossener Doppeldeckung. Der Amerikaner schon etwas variabler in seinen Bewegungen. Und auch die aktive Verteidigung, die ist etwas besser ausgeprägt. Aber der Ukrainer macht Druck. Nicht nur physisch, sondern auch mit Angriffen und Schlägen. Boxt aus der Ringmitte.
Naja, versucht erstmal dahingehend alles, dass der US-Boy da gar nicht erstmal groß ins, wie sagt man so schön, ins Fließen kommt, sondern dass er immer wieder auf dem Weg nach vorne da gestoppt wird und macht das gut hier mit der Führungshand. Schlägt sie auch mal, drückt sie nicht nur leicht nach vorne, sondern schlägt auch mal einen Haken. Jetzt guter Links-Rechts-Kombination von Troy Eisley.
Ja, auch variabel zum Körper. Erst zum Kopf, dann zum Körper. Aber der Ukrainer bleibt dran.
Ja, ausgeglichen bislang. Aber der Ukrainer macht zumindest den Eindruck, als ob er mehr macht, ein bisschen mehr investiert. Und das könnte natürlich dann schlussendlich auch die erste Runde für ihn bringen.
Ja, auf den Punktzetteln sicherlich den Ausschlag geben dann. Jetzt noch eine gute Minute. Auf jeden Fall ist er der aggressivere.
Ja, das ist natürlich im Amateurboxen, wenn es da nur um drei Runden geht, das ist schlecht, wenn sich der US-Amerikaner gerade gemacht hat, in die Ringecke stellt und erstmal abwartet, was der andere da wegfeuert. Das ist natürlich bei den Profis anders. Da hast du mal zwei, drei Runden Zeit, da kannst du dich auspowern und dann ja, kannst du in der zweiten Hälfte des Kampfes kommen und das Ding entscheiden. Das ist hier natürlich nicht so.
Hier muss man zu jeder Sekunde wachsam sein, ja. Und gerade auch was die Optik für die Ringrichter, für die Punktrichter angeht, das ist natürlich dann schwierig.
Aber das macht er jetzt schon wieder sehr, sehr gut. Der Kuschniak greift an, läuft jetzt allerdings in zwei Konter rein, zweimal die linke zum Kopf und nochmal eine Links-Rechts-Kombination. Jetzt kommt ja richtig mal Stimmung auf, zumindest im Ring, in der Halle noch nicht. Da sind jetzt vielleicht, sagen wir mal, 200 Zuschauer, eigentlich viel zu wenig. Schade für diese klasse Veranstaltung, aber Fred Ness hat es gesagt, es ist natürlich auch kaum Werbung gemacht worden und da braucht man sich auch nicht wundern, wenn eben die Boxfans ja nur sehr zögerlich in die Halle kommen.
Ja, schade, ne? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, die Möglichkeit, die war da, die Weltmeisterschaft im eigenen Land wurde leider
ein bisschen verpennt, kann man
sagen. Verpennt, wenn man das so deutlich sagen
ja,
möchte.
Ja, aber immerhin haben wir draußen Boxfans, die habe ich schon häufig in ganz Deutschland getroffen. Und zwar Bert Pinzel, Stadtrat aus Simbach am Inn, und der hatte sich nicht nehmen lassen, hier nach Hamburg zu kommen. Drei Tage hat sich Karten hier für unter 20 Euro gekauft. Das muss man auch mal sehen. Es gibt schon noch diese ganz harten Boxfans und Die kommen auch, obwohl das die Deutschen ausgeschieden sind, die wollen klasse Boxen sehen. Und dieses klasse Boxen, das wird ihnen hier eigentlich in jedem Kampf bislang präsentiert. Und der Kampf, der gefällt mir besonders gut, weil hier zwei verschiedene Stile, sage ich mal, aufeinandertreffen. Der eine, der versucht zu kontern, und der andere greift hier an und liegt in meinen Augen nach Punkten vorne nach der ersten Runde. Und das ist der Alexander Kuschniak aus der Ukraine.
Aber ich denke auch, die erste Runde sollte man ihm geben.
Auch jetzt macht er da weiter, wo er aufgehört hat. Der macht einfach zu wenig, treu, als sie, tut mir leid. Boxerischer sicher ja nicht schlechter als der Kuschniak, aber er zieht sich immer wieder zurück und hofft da auf einen guten, zwei gute Schläge aufherzagen, vielleicht, dass er den mal ins Wanken bringt, aber auch jetzt wieder hier viel mehr Einsatz, viel mehr Druck bei Kuschniak. Box seit 12 Jahren, der Mann aus der Ukraine, also mit 10 Jahren angefangen, wurde 2017 in seiner Heimat Kharkiv Europameister mit einem Sieg über Kamran Shaksuavali aus Aserbaidschan. Könnte dann morgen am Samstag eine tolle Revanche werden. Wurde U22 Europameister, ukrainischer Meister 2016. 2017 scheidet er bei der Weltmeisterschaft früh am Iren Joseph Award. Den werden wir auch noch sehen. Hochinteressantes Bürschchen. War 2012 Jugendweltmeister, der Alexander Kuschniak. Hat er schon angedeutet, was in ihm steckt, und die Entwicklung, die ist entsprechend weitergegangen.
Er steht auch schön stabil, ja. Trägt die Aktion an, und der Amerikaner, der weiß nicht so recht die passende Antwort.
Und Ukraine ist natürlich auch bei den Profis zu einer Macht geworden, ne? Und nicht erst seit und durch die beiden Klitschkos, sind auch andere mittlerweile, die da absolute Weltklasse sind und Weltmeister. Und die kommen alle hier aus dieser Amateurboxschule. Und dieser Alexander Kuschniak hat mit 22 Jahren ja mal seine boxerische Laufbahn auch noch vor sich.
Ja, der ist noch jung, der kann sich auch noch weiterentwickeln. Aber das hat man ja schon oft gesehen, gerade in den Ländern, wo Boxen nicht so populär war. Ne? Und seit den Anfang Mitte der 90er Jahren, wo die Klitschkos dann gekommen sind, sind halt viele Ukrainer jetzt auch nachgekommen. Und vielleicht ist er der Nächste, der von sich auf oder der von sich reden macht. Ne?
Ja, es gibt ja auch da in der Ukraine den Klitschko Brava Cup. Auch einer der Turniere, die immer bedeutender werden. Und schön natürlich immer auch, dass der Chemiepokal von vielen Weltklasse-Boxern genutzt wird, um nochmal die Form zu überprüfen. Du warst ja auch schon einige Mal dabei beim Chemiepokal. Das ist eine klasse Veranstaltung.
Ja, ich war seit, muss ich lügen, 7-8 Jahren regelmäßig dabei. Habe ja meine Jungs da immer auch gut unterstützt. Und gerade Stefan und Emir Amatovic, die haben den Chemiepokal ja auch serienweise gewonnen hintereinander. Das sind schon, gerade in Halle wird das schon gut Stimmung international gemacht.
Und, das darf man nicht vergessen, es ist nicht irgendein Turnier, sondern da kommen sie aus allen Herren Ländern.
Ja, da trifft sich tatsächlich die Weltspitze. Ja. Also als kleines olympisches Turnier, in Anführungszeichen, kann man das schon sehen. Den Chemiepokal jedes Jahr.
Naja, das, dem fällt zu wenig ein, dem Troy Eisley.
Ja, muss man jetzt leider sagen. Also das Heft hat er ziemlich zum Anfang der ersten Runde schon aus der Hand gegeben und bis jetzt auch kein Mittel. Steht in der Halb- und Nahdistanz und schlägt halt nicht. Ne? Lässt sich die Aktion aufzwingen.
Fängt jetzt noch 2-3 harte Treffer davon.
Aufwärtshaken.
Kuschniak, naja gut, der muss einiges jetzt investieren und ist da halt natürlich offen und das nutzt so ein Typ wie der Kuschniak natürlich aus.
Ja.
So einfach ist manchmal Boxen. Immer wieder die Links-Rechts-Kombination. Das gefällt mir am Kuschniak gut, der macht keine, kaum mal einen Einzelschlag, sondern da zieht immer eine Kombination durch.
Ja, und gerade Hände, ne? Nicht
und gerade Hände,
nicht
genau.
Telegrafieren, sondern mit der Führung die Distanz herstellen und dann auch hart einsteigen. Ne? Für so Amateurboxen, wo die Frequenz eigentlich immer viel höher ist als die Schlaghärte dann. Aber der bringt schon gut Härte rüber.
Naja, und schön, also wie du sagst, also alles geraden meistens, der schlägt hier. Nicht mal irgendein Heulmacher von weit her, wenn jetzt mal gerade einer
Experimente.
Gab.
Experimente.
Ja. Aber der hat zu wenig getan, der treu Eisli. Hat am Anfang gedacht, ich lasse den mal kommen und reagiere dann, aber mit der Reaktion war es ja nichts. Also dann in der zweiten Runde festgestellt hat, verdammt nochmal, wie komme ich jetzt da an den Typen ran, da war es fast schon zu spät und der nutzt es jetzt aus.
Ja, und findet auch kein Mittel, ne? Der Amerikaner steht, bewegt sich nicht, bietet ein Ziel und das nutzt der Ukrainer. Gnadenlos.
Ja, macht er kühl, macht er ohne große Emotionen zu zeigen, zieht er seinen Stiefel durch, schaut es mal in die Ecke zu seinen Trainern, die sagen, mal
zum Körper.
Komm, geh noch ein bisschen nach vorne, mach das Ding jetzt fertig, mach den Sack zu. Nochmal hier Klasse 3-4 zum Kopf von Joey Eisley. Ja, der muss sich hier mächtig einstecken. Kommt einfach nicht in den Kampf rein. Kann machen, was er will. Der US-Boy, es ist einfach alles zu wenig. Und wenn er mal trifft, dann kommen gleich drei Treffer hinterher von Kuschniak.
Ja, Runde zu Ende.
Runde zu Ende, Kampf zu Ende. Kuschniak lässt sich feiern. Und zwar zu Recht, würde ich sagen. Also ich werde jetzt auf Kuschniak.
Ja, ich auch. Hotdog.
Du
ich
auch.
Mein Hotdog wieder. Also ich denke, das dürfte auch nicht mal mit Split Decision ausgehen.
Nein,
das muss einstimmig für den Ukrainer sein.
Aber warten wir das Vorteil ab.
Addieren gerade, ne, aber auch der Amerikaner hat schon körpersprachlich zumindest eingesehen, dass er heute nicht gewonnen hat, das Halbfinale.
Läuft dann nochmal hoch und runter. Steht in der Ringecke. Nochmal ein kleines Stoßgebet. Mir vielleicht hilft. Und die Punktrichter haben es dann doch für ihn gesehen, aber das ändert sich ein Witz. Split Decision. Also, da geht's mal los.
Aber aus unserer Sicht hat der Richtige gewonnen aus der Ukraine.
Ja, Gott sei Dank, aber wie kommt hier auf eine Split Decision? Welche Runde soll jetzt der Joey Eisen da gewonnen haben? Keine Ahnung. Also
ja, schnüffelt auch
eins,
keine ein.
Runde 1 war klar weg, Runde Nummer 2 war noch klarer weg und die
Runde 3 war auch nicht deutlich für ihn. Um das mal freundlich auszudrücken.
Na gut, aber immerhin ist er durch. Und da haben wir jetzt das Finale am Samstag. Alexander Kuschniak aus der Ukraine gegen Amankul, der mit Vornamen Abilkan heißt, aus Kasachstan.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Präsentiert von Boxsport TV.
So, die letzten beiden Kämpfe des heutigen späten Nachmittags, kann man sagen. Es geht ins Schwergewicht. Bei den Profis wäre das das Cruisergewicht.
Ja.
Hier ist es das Schwergewicht. Und zwar trifft hier Evgeny Tichenko aus Russland auf Sanja Tursunov aus Usbekistan. Auch das mit Sicherheit ein spannendes Ding. Tichenko ist hier der große Goldfavorit in dieser Gewichtsklasse. Aber wir haben ja gesehen, die Jungs da aus Usbekistan, die haben vor nichts Angst. Die scheuen sich nicht, auch mal hier gegen einen Favoriten da mächtig ins Zeug zu gehen. Bin mal gespannt, wie die ganze Kiste ausgehen wird. Nochmal vielleicht einen Blick zurück ins Mittelgewicht. Gennady Golovkin ist ja hier bei den Profis der dominierende Mann und sollte auch mal gesagt werden, war auch ein Weltklasse-Amateur. Nicht alle Weltmeister und Olympiasieger werden auch bei den Profis gut und auch nicht alle Weltmeister, die bei den Profis waren, gute Amateure. Terence Crawford beispielsweise, einer der gerade Besten, die da durch die Seite springen. Weltmeister BBO, BBA, IBF und auch noch WBC hat es nie geschafft, sich für eine Weltmeisterschaft bei den Amateuren oder Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also es geht so und so rum. Und hier ist natürlich schon mal ein Kampf David gegen Goliath. Der Tichenko, 1,96 Meter. Der Sanja Tursunov wurde nicht angegeben, aber der kommt hier maximal auf 1,88, sage ich mal, wenn überhaupt. Aber ist ja beweglich und weicht bislang den Geraden und den Schlägen von Evgeny Tichenko gut aus.
Ja, und der Usbeke, der macht es auch ganz überlegen, bis hier zumindest. Nutzt seine körperlichen Vorteile, lässt sich gerade zwar am Seil stellen, aber bisher sah es ganz gut aus. Und auch hier wieder Rechtsausleger der Usbeke gegen den Russen als Normalausleger. Haben sich alle abgesprochen bisher.
Ja. Ja, die haben die Stablose zusammengestellt wahrscheinlich.
Genau.
Aber der ist schnell, der kleine Sanja Tursunov.
Taucht auch immer unter der Schlaghand des Usbeken weg und versucht dann den Gegenangriff und in die Halbdistanz sich zu schieben. Klappt noch nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall hat er die Anlagen, der Russe.
Na, der Tichenko hat da seine liebe Mühe, in den Kampf reinzufinden. Olympiasieger von 2016. Kampf galt einer der großen Skandalfights der Rio-Spiele, von denen gab es ja nun einige. Und da waren sich nun die Experten einig, dass eigentlich Vasili Levit alle drei Runden gewonnen hat.
Ja.
Aber Pitschenko hat den Kampf gewonnen. So kann es natürlich auch gehen, ne?
Ja, und lässt hier auch die Führhand wieder hängen, ne? Das ist so ein bisschen typisch für ihn. Ja, mal gucken. Jetzt sind die Trainer wieder gefragt in der ersten Pause.
Aber ist natürlich auch immer eine Sache. Man sagt ja, es ist schwieriger für einen Großen gegen einen Kleinen zu kämpfen als umgekehrt.
Das stimmt, ja. Und gerade auch in der Gewichtsklasse sind 1,96 Meter auch nicht alltäglich.
Ja. Naja, hinter dem Tschenko sind einige Profi-Boxstelle her. Und um sich natürlich dann noch interessanter und auch teurer zu machen, wäre es ja ganz gut für ihn, wenn er da hier nochmal eine Goldmedaille abgreifen könnte. Und zwar keine geschenkte, sondern eine, die er sich ja richtig erkämpft hat.
Ja.
Also erste Runde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schwer zu bewerten. Aber der aktivere und der geschicktere und clevere Mann, wenn man da auf Ringstrategie dann auch achtet, dann muss man sagen, dann hat er Sanja Tursunov die Runde für mich gewonnen.
Ich denke auch, ja, bei mir auch. Er hat versucht, auch aus der Mitte zu agieren, hat den Druck gemacht und hat versucht, den Russen nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Auch hier wieder mit der Führhand hält er die Distanz, den Russen fern und muss ihn halt stören, ne, um ihn nicht in die Aktion kommen zu lassen, sondern immer schauen muss, dass er nicht Gefahr läuft, selber getroffen zu werden. Jetzt ist er einmal in der Halbdistanz, schlägt aber viel auf die Deckung.
Jetzt sagt der Ringrichter auch noch, der Kleine soll den Großen hier unterdrücken. Das ist auch lustig. Naja. Und weiter geht's. Es bewegt sich, der weicht den Schlägen von Tschenko hier ganz geschickt aus. Zack.
Ja, geht die weiten Wege.
Unterm Schlag weg, genau. Also, echt lustig, dir zuzuschauen. Und vor allen Dingen bewundernswert, was er da aus seinen Fähigkeiten macht. Und der Jewgeni Tschenko, der wirkt eher so wie so ein behäbiger Bär. Und jetzt auch mal sowas wie Anfeuerungsrufe hier. Natürlich stehen hier viele auf der Seite natürlich des kleinen Mannes. Sanja Tursunov, 19 Jahre alt. 96 Kämpfe, immerhin 83 Siege, also das ist schon für so einen kleinen Mann in dieser schweren Gewichtsklasse eine gute Leistung. Begann vor 7 Jahren mit dem Boxen, 2015 Fünfter bei den Asienspielen und 2016 Asien-Jugendmeister. Also die ganz großen Erfolge hat er noch nicht erreicht und für ihn ist, glaube ich, diese Bronzemedaille schon ein Riesending. Und wenn er so weitermacht, kann er sogar hier noch ins Finale kommen.
Ja, bis jetzt sieht es, denke ich, ganz gut aus. Ne? Die zweite Runde läuft noch eine gute Minute. Und wenn er nicht wie hier den Fehler macht und stehen bleibt und sich nicht bewegt. Ja, jetzt wieder bietet er ein stehendes Ziel an. Das nutzt der Russe auch sofort. Muss halt weiter in Bewegung sein, die Führhand nutzen, um die Distanz herzustellen.
Sollen beide auf ihre Köpfe aufpassen.
Ja.
Wobei der Kopf von Tursunov eigentlich nur bis zum oberen Brustwirbel von Tschenko kommt.
Ja, aber in der Bewegung.
Aber ja. Er schraubt sich jetzt wieder rein. Jetzt hätte er mal sagen müssen, das hat er sich wirklich mit dem Kopf nach vorne rein. Aha, jetzt wird er nochmal ermahnt, genau.
Kopf hoch, der Russe, genau. Aber ist natürlich schwer, ne, gegen so einen großen Mann auch noch gerade in die Nahdistanz reinzugehen.
Aber dem fällt nichts ein. Jewgeni Tschenko ist so ein bisschen ratlos.
Ja, und gerade bei den Amateurjungs, da läuft die Zeit dann halt weg. Ne?
Ja.
Jetzt ist Runde 2 vorbei. Im Idealfall hat er eine ausgeglichen gestaltet von den zwei. Na, dann muss er die dritte,
muss ich mal holen langsam, ja.
Auf jeden Fall mal gewinnen.
The boxer in the
Und selbst dann kann es jetzt schon zu knapp sein.
Naja, aber die Russen haben immer, ich möchte ja nichts schreien, aber die haben natürlich schon auch eine Lobby bei den Punktrichtern. Ist nun mal so.
Ja, aber wenn man es rein sportlich betrachtet, ohne die Politik im Hintergrund zu beleuchten, müsste er die Runde halt sehr, sehr deutlich gewinnen,
ja, um
den Kampf
schon,
halt
ja.
verdient zu haben. Dann auch im Finale am Samstag zu stehen.
Hat natürlich bemerkenswerte Erfolge, der Evgeny Tschetschenko 2009, Jugend-Europameister 2012, Gold bei der U23-Europameisterschaft 2013, Gold bei der Sommeruniversade und Silber bei der Weltmeisterschaft in Almaty, Kasachstan 2015 und 17 Europameister, 2015 Weltmeister und dann auch noch Olympiasieger 2016. Also das ist natürlich schon eine Latte an Riesenerfolgen, die er da aufzuweisen hat. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf der Punktrichter. Das ist ein erfolgreicher Mann, da schaut man vielleicht doch mal, aber warten wir es ab.
Aber nichtsdestotrotz müsste ihm gerade, weil er erfolgreich war die letzten Jahre, auch im Juniorenbereich, müssten ihm eigentlich hier Sachen einfallen, die der Usbeke halt nicht kann. Aber ich sehe das halt noch nicht so richtig. Außer, dass er sich halt gut bewegen kann, gut aus der Linie gehen kann. Aber dann müsste man halt auch Angriffe übernehmen oder Aktionen halt leerlaufen lassen, um selber die Aktion durchzuführen.
Die Frage ist vielleicht auch, ob er jetzt mit dem Blick auf die Zukunft, wenn er natürlich Profi werden sollte, sich auch entschließt, ins Superschwergewicht zu gehen, ein bisschen Muskelmasse noch aufzutrainieren. Vielleicht kommt er damit gleich großen Gegnern besser zurecht, aber hier hat er echt Probleme. Die Frage ist, ob jetzt die Kraft des Usbeken dann auch reicht von Sanjan Tursunov, der doch hier hat einiges investieren müssen in den ersten zwei Runden. Viel unterwegs war, schnell auf den Beinen war, aber genau das ist ja auch das Mittel. Ich erinnere mich an Chagaev oder auch David Hay gegen Valjuev, die einfach Weltmeister wurden, weil sie den Riesen mit 2,13 Meter totgelaufen haben,
ja.
Das kann man so sagen. Und das versucht er ja auch, das macht er ganz geschickt. Ja, Ellbogen nicht einsetzen, lieber Tschetschenko. Gute Leistung bislang auch, muss man sagen, von den Ringrichtern, die ja nichts durchgehen lassen, alles eigentlich im Griff haben.
Oder auch zur richtigen Stelle da sind. Also.
Ja, da war erstmal eine schöne linke Schlaghand von Tschetschenko, die er da durchgebracht hat. Und da haut er wieder zwei Luftlöcher, drei Luftlöcher.
Ja, und in manchen Situationen zeigt er ja, dass er es kann. Unter der Führhand wegtauchen und dann übernehmen. Aber heute ist wahrscheinlich nicht der Tag, um die Sachen halt auch alle erfolgreich umzusetzen. Jetzt steht er mit dem Kopf dran und guckt.
Und nochmal eine volle Rechte da zum Kopf von Tschetschenko. Der merkt jetzt, da läuft was für mich, das Ding kann ich gewinnen.
Muss ich halt auch strecken, ja. Jetzt muss er noch was machen. Letzte Minute, letzten 10 Sekunden, Entschuldigung.
Die letzten 10 Sekunden in der letzten Minute ist schon okay. So, jetzt ist das Ding vorbei und
vorbei.
So, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Also das wird wirklich mal eine interessante Entscheidung werden. Er hat ein paar gute Treffer gelandet, der Tschetschenko, aber alles in allem hat er weniger gemacht. Der andere, der Tursunov, der agilere Mann.
Ja, gerade wenn es um die drei Sachen geht, um Effektivität, Aggressivität und um die klareren Aktionen, müsste man in der Summe eigentlich den Usbeken den Finaleinzug geben.
Ja. So, jetzt stehen sie zu dritt da in der Ringmitte. Der Ringrichter will die Hände noch nicht, die Fäuste noch nicht in die Hand nehmen. Da wartet ab, bis jetzt das Urteil offiziell. Jetzt greift er zu und welcher Arm geht hoch? Also, warum auch immer, der Mann aus Russland hat das Ding hier gewonnen, der Tschetschenko, in meinen Augen. Auch das ein Fehlurteil. Genau wie schon im Finale von Rio 2016. Aber das eben vielleicht auch hat eine Rolle gespielt, dass er eben so erfolgreich bislang war. Und da kann man sich eben nicht vorstellen, dass er gegen solch einen kleinen, wie aufgedreht kämpfen und besseren Mann wie den Sanja Tursunov gewinnen kann. Also für mich das zweite etwas, naja, sagen wir mal, sehr, sehr fragwürdige Urteil des heutigen Abends.
Ja, aber in der Summe müssen wir festhalten, waren es nicht allzu viele. Ne?
Wir haben zwei gezählt,
wo wir uns nicht ganz einig waren mit den Punktrichtern, aber im Gegensatz zu Rio vor einem Jahr stimmt die Summe ja
auch.
Wir
haben zumindest beim ersten Mal unseren Sieger schon mal bekannt gegeben, auch wenn das nicht war.
Ja.
Aber ich habe es mal vermutet schon, ehrlich gesagt. Wir kommen zum zweiten Halbfinalkampf. Eris Landi Savon tritt da jetzt auf, einer der großen Stars aus Kuba. Wir haben ihn vorhin gesehen noch, ne, wie er da ganz locker vor der Halle auf- und abgelatscht ist.
Gut bewacht.
Gut bewacht von 6-7 Leuten, genau. Und muss natürlich sagen, er hat einen total lockeren Eindruck gemacht. Aber warum soll der Mann hier ja auch aufgeregt sein? Deutscher Ringrichter, Holger Kussmaul.
Ja.
Und er trifft auf Vassili Levit. Das ist der Mann, der ist hier locker reingetänzelt kommt, den man in Rio um die Goldmedaille betrogen hat, sagen wir mal. So, gegen Tischenko. Und da muss ich sagen, da hat er sich vorbildlich verhalten bei der Siegerehrung. Da gab es unglaublich viele Buchrufe und dann hat er beide Finger zum Mund genommen und sagt, Leute, lasst den Tschitschenko mal seinen Sieg genießen. War zwar ein Fehlurteil, aber muss es eben sportlich nehmen. Das fand ich klasse von Vassili Levit, Kasachstan, 29 Jahre, 1,85. Das wird ja ein klasse Kampf, das weiß ich. Eris Landi Savon ist Neffe von Felix Savon. Und Felix Savon ist ja die Boxsportlegende überhaupt bei den Amateuren. Dreimal Olympiasieger, 92, 96 und 2000. Sechsmal Weltmeister, einmal Vizeweltmeister, dreimal Panamerikanischer Meister. Wenn der in den Ring stieg, da haben die anderen schon gewusst, aha, für mich ist das Turnier eigentlich vorbei. Ja, war ja auch ein Riesenkerl. Theophilio Stevenson, sein Vorgänger, auch so eine Legende, aber er hat nicht so viele Titel gebracht wie Felix Savon. So, beide nochmal vom Kussmaul instruiert, passt auf die Köpfe auf. Und jetzt machen sie es beide spannend. Jetzt kommt dann gleich der Gong zu Runde 1.
Runde 1, Round 1.
Ja, ist ein bisschen größer, der mit 1,95, der Eris Landi Savon. Aber dieser Vassili Levit ist ein ausgezeichneter Techniker, sehr schneller Mann, hier auch für diese Gewichtsklasse.
Hat auch hier schon zwei schnelle Führhände im Ziel gehabt beim Kubaner.
Und er ist der einzige Boxer dieser ganzen Weltmeisterschaft, der es fertiggebracht hat, dass er schon als Briefmarke in seinem Land verschickt wird. Also so viel Ehre ist noch keinem zuteil geworden, aber diesen Vassili Levit schon. Ganz in Rot gekleidet Levit, schön die Linke da reingebraten zum Gesicht von Eris Landi Savon, der ist aber auch mit der Rechten gut kontert. Oh. Und da geht er runter, aber runtergedrückt. Savon. Alles okay. Ja, ja, einfach nicht drücken. Alles klar. Keine Ermahnung. Aber auch das muss ich sagen, bei diesen Kämpfen kaum mal nicklige Aktionen. Ne?
Ja, hielt sich in Grenzen. alles sehr sportlich und fair, auch wenn es hier um den Finaleinzug bei der Weltmeisterschaft der Amateure geht.
Mein Ellbogen dabei, das kann passieren. Aber kein richtiger Kopfstoß, kein Tiefschlag vor allen Dingen auch bis jetzt. Hier einer heute.
Oh, jetzt ein Volltreffer seitens des Kubaners an den Kasachen. Da wird auch gleich gehalten. Und mal gucken, ob jetzt die Rollen verteilt sind, ob der Kubaner jetzt besser reinkommt. Momentan ist er noch ein bisschen abtasten zu sehen.
Geht doch jetzt wieder so leicht in die Knie. Also was er gut macht, der Vasili Levit, dass er mit seiner Führungshand da versucht, auf der Innenbahn durchzukommen, zum Kopf des 10 cm längeren Kubaners. Das ist ihm zwei, dreimal wunderbar gelungen. Jetzt versucht er wieder an den Körper ranzukommen. Ist schwierig, da an der Führungshand vorbeizumarschieren von El Savon. Und der verfügt ja über einen fulminant harten Schlag, wenn er da mal richtig trifft. Das ist eine seiner Stärken. 2017 Sieger der World Series of Boxing im Schwergewicht gegen Anton Pinchuk aus Kasachstan. Und Gold bei den Panamerikanischen Spielen in Tegucigalpa in Honduras. Hat er sich das Ticket geholt hier für diese Weltmeisterschaften. 2016 in Rio, da war ein bisschen enttäuscht, da gab es ja nur die Bronzemedaille und jetzt ran sie mal, gegen wen er verloren hat, eben gegen diesen Levit hier. Also der hat schon Respekt und er weiß, was da die Uhr geschlagen hat, wenn der platzköpfige Levit da auf ihn zumarschiert. Aber die World Series of Boxing hat er eben auch gegen Vasili Levit gewonnen. Also die beiden können jetzt hier mal ausfechten, wer wirklich der Bessere ist. 1-1 steht es bislang in den Kämpfen der beiden gegeneinander.
Aber an solchen Aufgaben wachsen die Jungs ja auch, wenn die sich zwei, drei Mal schon gegenüber gestanden haben. Da weiß man die Stärken des anderen und die Schwächen des anderen. Und so hat man halt immer die Möglichkeit, im Folgejahr oder im Folgehalbejahr seine Stärken weiter auszubilden und auszuarbeiten. Und solche Turniere bieten dann ja gute Möglichkeit, sich wieder zu beweisen.
Ja, wenn man auch die Möglichkeit bekommt, sich da entsprechend natürlich vorzubereiten. Gibt ja andere Länder, da müssen die Jungs, oh, da hat er volle Rechte bekommen, jetzt der Levit, mal zwischendurch wieder zur Arbeit gehen, ne, und da ist es nicht so wie eigentlich hier in Usbekistan, Aserbaidschan, wo auch immer, Kasachstan, wo ja eigentlich Profis boxen, ne.
Ja. Ja, und der Kasacher, der steckt auch nicht auf, ne, der versucht aus der Ringmitte den Druck zu machen.
Ja, muss man aufpassen, es ist zweimal da schon in harte Dinger reinmarschiert. Jetzt klammern sie gerade mal, also sehr taktisches Gefecht. Na gut, die kennen sich natürlich aus dem FF, da werden sie auch nochmal die Kämpfe hier angeschaut haben. Wie ist der eine ins Finale gekommen, wie der andere?
Ja.
Vasili Levit gegen Juan Gonçalves aus Brasilien und gegen Jason Whateley aus Australien. Also das waren natürlich so die ganz harten Gegner, die er da wegputzen musste. Und der Eristandi Sabon, erste Runde, Ramazan Muslimov aus der Ukraine. Boxer aus der Ukraine sind immer schwer zu besiegen. Und Stephen Clark aus Großbritannien war der zweite, den er besiegen konnte. Naja, also bislang so eine ausgeglichene Nummer. Erste Runde war knapp, zweite Runde auch schon wieder.
Auch schon knapp, ja.
Irgendwie neutralisieren sich jetzt gerade mal selbst.
Und dann wird die dritte Runde wohl entscheiden. Da möchte sicherlich jeder deutlich gewinnen, beziehungsweise die Runde gewinnen. Und ich denke, dann wird auch die Kampfentscheidung in der nächsten Runde fallen. Bis jetzt ist alles noch sehr taktisch. Auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein guter linker Haken,
ja,
des Kasachen. Auf jeden Fall das taktischste Gefecht, was wir heute gesehen haben, wahrscheinlich. paar gute Bewegungen des Kasachen.
Ja, und die haben beide ihre Erfolge schon gefeiert. Also der eine Olympia-Zweite, der Levit, hat auch schon große Erfolge. Also da wird sich in den Kopf der Punktrichter also auch nicht so viel abspielen. Wie vor allem bei Tichenko, wo man einfach gar nicht glauben konnte, dass so einer verliert. Na, noch eine gute Linke jetzt hier. Schöner, kurz abgezogener Haken von Levit. Und die letzten 10 Sekunden. Und dann, wie du sagst, die dritte Runde muss es bringen. Für mich sind beide Runden ja vielleicht die eine knapp für Levit, die andere knapp für Savon. Und jetzt kommt vielleicht
noch mal
die nächste Split Decision. Ja.
The boxer in the blue corner is a 4-times national champion. He's a 3-times World Series of Boxing finals winner.
Vasily Levit hat schon zweimal Gold bei den Asien Games gewonnen. 2016, ich habe es vorhin schon gesagt, Silber in Rio. Und dann natürlich viele, viele Siege, aber die hat Sabon natürlich auch bei den diversen Turnieren, die da weltweit stattfinden. Aber das ist vielleicht auch mal so ein Fingerzeig vielleicht, wenn ich mir so die Turnierergebnisse anschaue, außer dem Chemiepokalturnier sind ja kaum mal im Ausland deutsche Boxer zu sehen. Ne? Ob das in Warschau war, egal wo. Die reisen alle rum hier. Deutsche Boxer siehst du eigentlich ganz selten mal im Ausland.
Bis auf Militärweltmeisterschaften, ja, wo die Deutschen immer teilnehmen. Aus gegebenem Anlass, aber leider nicht. Ja, wir könnten eigentlich von unserem Landesverband und unserer Nationalmannschaft die Jungs international noch besser einsetzen. Dann würden sie sich auch besser entwickeln wahrscheinlich.
Wo kannst du denn bessere Erfahrung herholen, als wenn du gegen die Weltklasse mal im Ausland antrittst? In Aserbaidschan, überall gibt es mittlerweile Präsidenten Cup und weiß nicht was alles. Und das wäre vielleicht auch mal eine Idee, da eine Staffel hinzuschicken.
Und wenn man mal bedenkt, vor 20, 30 oder 25 Jahren, ne, zu DDR-Zeiten noch, auch wenn es schon lange her ist, die haben die Jungs nach Kuba geschickt, nach überall hin. Ne,
genau.
Und die mussten die harte Schule, auch Henry Maske, ne, Axel Schulz, die mussten da durch. Und haben Trainingslager auf Kuba mitmachen dürfen in dem Fall. Ja, das war ja eine große Ehre mit den internationalen Top-Athleten zusammen trainieren und Sparring machen. Da lernt man natürlich am meisten.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann gut aussieht, dann lernt man auch mal, dass man durchaus eine Chance hat und nicht schon in Ehrfurcht erstarren muss, wenn da ein Kubaner vor einem steht.
Genau.
Fand ich vor allem ganz gut von Abbas, der da sehr siegesicher an diese Aufgabe morgen rangeht. Das sieht man nicht bei allen.
Das stimmt. Und ein Neuprofi bei Sauerland, ne, mit Emir Amatovic, der hat zu Amateurzeiten, wo er dann in die Weltspitze vorgedrungen ist, auch gesagt, also egal wer da kommt, der Gegner hat auch nur zwei Arme und zwei Beine und kann nicht fliegen.
Ja.
Und die Meinung vertritt er heute noch.
War vielleicht die enttäuschendste Leistung eines deutschen Boxers hier im Schwergewicht, Igor Tetsiev, der gegen David Niika aus Neuseeland verloren hat schon in der ersten Runde. Gut, Ozeanienmeister war der, aber das war schon einer, den er eigentlich hätte packen können. Da wäre er auf Tschitschenko gekommen, das ist natürlich dann die andere Kiste. Vielleicht hat er den Kampf auch schon im Hinterkopf gehabt, keine Ahnung. Aber hätte er eigentlich gewinnen müssen. So, letzte Runde, auch die hier relativ ausgeglichen, wobei Levit jetzt ein paar ganz gute Treffer gesetzt hat. Letzten Sekunden tickern da jetzt auch runter. Auch hier muss ich sagen, der Savon, der macht viel zu wenig aus den Fähigkeiten, die er eigentlich hat.
Ja, richtig. Ne? Vielleicht hat er das Finale zwar schon im Hinterkopf und versucht hier auch Kräfte zu sparen, aber ist natürlich gegen so einen Silbermedaillengewinner bei Olympia in Rio auch gefährlich.
Ja.
Das könnte sich jetzt vielleicht auch bewahrheitet haben, aber ich denke hinten raus hat er den Kampf vielleicht dann 2-1 gewonnen. Oder was heißt vielleicht? Ich lege mich mal fest.
Savon?
Der Kubaner wird Samstag im Finale sein.
Okay, dann ich setze jetzt nochmal auf den Levit. dann habe ich entweder zwei oder gar keinen Hotdog. Er hat mehr gemacht in meinen Augen. Er hat die härteren Treffer gesetzt, der Savon, aber Levit war in meinen Augen etwas aktiver und naja, warten wir es ab. Kann beides passieren. Unentschieden gibt es ja Gott sei Dank nicht. So, da wird jetzt nochmal die Bandage überprüft, da auch. Ja, wunderbar. So, und?
Geteilte Entscheidung.
Okay, danke schön.
Der Kubaner im Finale.
Also Savon hat es ja doch geschafft.
Vielleicht lag es am Namen.
Ja, gut, aber da war jetzt auch nicht so
aber
weit
auch
auseinander.
Genau.
Es war wirklich auch hier eine ganz knappe Nummer. Der Levy, der tut mir ein bisschen leid, immer bei den großen Turnieren hat er so einen Kampf da, wo er knapp oder ungerecht, hier war es nicht ungerecht, hier war es schon knapp, hat er verloren. Aber trotzdem ein sehr guter Mann. Es war ein taktisches Gefummel hier in diesem zweiten Halbfinale und jetzt trifft im Finale der Jewgeni Tschitschenko auf Eris Landi Savon. So, und hier geht das Licht aus.
Bei
in der
auch.
Halle, bei uns auch. Ich denke, wir haben ja gute Kämpfe heute gesehen und ja, freuen wir uns auf morgen.
Ja, die anderen Halbfinals hoffentlich genauso spannend.
Ja. Also war wirklich guter Boxsport und dann am Samstag der Höhepunkt die Finals, wo dann hoffentlich auch hier noch ein bisschen mehr Zuschauer kommen. Ja, das war's von uns hier aus Hamburg. Hat Spaß gemacht.
Ich bedanke mich, Matthias. Ich
freue mich auf morgen hier wieder mit dir kommentieren zu können und ja, ciao und gute Nacht. Tschüss.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Präsentiert von Boxsport TV.